Der war laut.
Hallihallo und herzlich willkommen zurück. Beritten ist Fax, ich bin's Richard, bei mir ist Tom und bei uns ist auch nach wie vor Jason. Schön, dass ihr wieder da seid.
Hallo.
Und geht's euch immer noch gut?
Fantastisch. Ja. Pizza war lecker, ein bisschen Möhrchen gegessen, ein bisschen Gummibärchen. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir haben sehr viel Zeit gelassen für die erste Hälfte des Podcasts und wir haben noch ganz viele Sachen, worüber ich gerne mit euch reden möchte. Und deswegen, wir haben geendet. Die Zusammenarbeit von Sascha und dir hat ein Ende gefunden. Es ist jetzt Zeit, sich neu auszurichten. Und ich möchte gerne nochmal eine kleine Rolle rückwärts machen. Wir haben von deiner Karriere gesprochen, wie du als Kind zur Musik gekommen bist, Jason, was mit Instrumenten und Gesangsunterricht und Cover hochladen und The Voice of Germany. Und dann kam es eben zu der Zusammenarbeit mit Sascha. Und als das dann alles sich so entwickelt hat, kam ja auch irgendwann der Moment, wo es zu deinen ersten Songs kam, die du veröffentlicht hast. So richtig auch mit Musikvideos, die rausgekommen sind. Und du hast schon erzählt von deinen ersten Writing-Sessions im Studio und wie das alles entstanden ist. Und da möchte ich gerne nochmal reingehen und dich fragen, wie war das als junger Artist quasi seine wirklich erstmals eigenen Sachen so rauszubringen und die zu erarbeiten?
Verrückt. Es war einfach super, super schön. Man hatte ja die ganze Arbeit, man hat den Song geschrieben, man war in unzähligen Sessions und hatte unzählige Telefonate mit Labeln, auch mit Sascha. Und dann den Song das erste Mal auf Spotify zu sehen und ihn zu streamen, war schon ein richtig krasses Gefühl. Ich habe auch direkt an dem Tag, als es rausgekommen ist,
für die 100 Klicks gesorgt.
Nee, an dem Tag bin ich direkt, also ich hatte damals noch einen Alexa in meinem Zimmer, hab direkt gesagt, ey, bitte spiel mal meinen Song. Und das hat direkt funktioniert und ich war so happy. Ich musste direkt ein Video aufnehmen und hab's auf TikTok gepostet, weil ich so krass fand.
Ja, na klar, Mann. Das muss auch ein irres Gefühl sein. Wir hatten das Gefühl ja quasi auch mit dem Podcast so ein bisschen, oder?
Ja, nur bei meiner Musik funktioniert's nicht. Wenn ich mir Klausen wünsche, dann spielt sie immer Klaus und Klaus.
Also das ist ein anderer Künstler, oder was?
Ja, also es geht schon irgendwie, aber man muss hart arbeiten, um mich zu finden über die Alexa.
Scheiße.
Aber darum soll es gar nicht gehen. Also deine erste Single, die du dir auch tätowiert hast, hieß Hope.
Ja, genau.
Kam im Jahr 2022 raus und wurde gedreht in der alten Waldlust.
Ja.
Habe ich gesehen, als du am Ende aus diesem Gebäude rausgerannt bist. Erzähl mal, wie ist denn das so, das erste Mal vor der Kamera für einen eigenen Song? Das heißt, wenn man irgendwie was covert, dann hat man...
Was ist denn die alte Waldlust? Müssen wir kurz erklären.
Das ist ein Lost Place, das war früher mal...
Hier in Stadtroda, oder was?
Nee, ich weiß ja nicht. Nee, das war in im Schwarzwald. Ein altes Hotel, so ein richtig...
Ach, das muss man kennen.
Das ist ja nochmal woanders dann. Also nicht da, wo du herkommst, nicht in Berlin. Wer hat die Location rausgesucht?
Das war das Kamerateam. Genau, die haben die Location rausgesucht, haben das vorgeschlagen. Wir fanden es alle super geil. Es ist ein Lost Place, werden auch regelmäßig Halloween-Partys gemacht. Mhm. Weil das ist ein sehr... ja, geschichtsreiches Hotel, sagen wir es so. Anscheinend hat da früher auch Hitler mal residiert. Und angeblich, man weiß es nicht so genau, was ist so vielleicht ein Mythos, vielleicht ist es real, wurde die, wie heißt die Besitzerin des Hotels in ihrem Zimmer umgebracht.
Hm. Ja. Von Hitler?
nee, das nicht.
Aber hätte sein können. War ja nicht der Erste gewesen. Also.
Ich glaube, Adele B. hieß sie. Wurde in ihrem Zimmer
Adele
umgebracht.
Da haben die gerufen, Adele. Hitler hat Adele umgebracht.
Ja.
Keiner Folgentitel.
Also. Hab ich auch gedacht. Nein. Um Gottes Willen. Studio, Song produziert und dann Videodreh und du warst bei einem Label und ich vermute mal, den Kontakt zu dieser Filmcrew hat auch das Label hergestellt oder sind direkt Leute vom Label oder so?
Nee, das waren, das ist eine eigene Firma, Mickey's Fontanier heißt der Typ, der das Video gedreht hat.
Oh, was für ein geiler
das klingt, Name. Der hat Regie studiert, Alter.
Wow. Der ist Regie, der Mann.
Nicht nur ein geiler Name, auch ein super geiler Typ. Und,
kannst du es nochmal sagen, bitte?
Mickey's Fontanier.
Oh,
hi, Junge. Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. ja, super geiler Typ und er hat das Konzept für das Video aus unseren Ideen raus aufgestellt. Wir waren super happy mit dem Konzept und das Video, was bei rausgekommen ist, ist ja quasi ein Kurzfilm schon. Und es war ein sehr langer Tag, an dem wir das Video gedreht haben. War wirklich morgens früh mit Make-up und dann Fitting mit so einer Modetante, sag ich mal, die Outfits mitgebracht hat. Und dann haben wir wirklich, ich glaube, von 10 an bis auch 10 rum dann das Video gedreht, Aufbau, Abbau. Und es hat super viel Bock gemacht. Wir mussten halt jede Szene 5-mal aufnehmen, damit man genug Schnittmaterial hatte. Aber ich finde, das, was am Ende bei rumgekommen ist, hat auf jeden Fall Qualität.
Ich kann mir echt vorstellen, dass man dann übelst mit seiner Konzentration zu tun hat. So nach, wenn man jetzt 8 Stunden und dann muss man immer noch mal 4 Stunden.
Ja.
Man muss immer konzentriert bleiben. Man muss ja auch jedes Video soll ja, also du kannst ja jetzt nicht 4-mal Scheißschnittmaterial haben, weil da braust du es ja auch nicht, ne?
Ja.
Das müssen ja schon 5 geile Takes sein.
Ja.
Boah, finde ich schon anstrengend, dass man das dann so.
War's. Ist stressig auch.
Ja, Mann. Stressig. Du hast ja jetzt auch erst einen langen Videodreh hinter dir, ne? Fandest du das auch schlimm?
Wir haben mehrere gedreht in letzter Zeit. Ich glaube, wenn du mit Profis arbeitest, ist nochmal ein bisschen cooler, weil dir noch ein paar Sachen abgenommen werden. Die haben ja dann ganz klar Drehbuch erarbeitet, ne? Die sagen dir, geh jetzt von A nach B, mach den und den Blick, wir filmen aus der Kamera, das und das wollen wir gerade erreichen. Da und da kommt dann der Schnitt, guck mal mehr so, mach mal mehr das und so. Da werden dann so ein paar Sachen abgenommen. Oder wenn du jetzt jemanden hast, der für deine Klamotten da zuständig war oder auch in die Maske geht, wie ist das in der Maske zu sitzen, einfach so?
Super cool.
Ja?
Ich finde das auch...
ich stell's mir komisch vor, ich sag's noch nie. Maske.
Okay. Nee, ich hatte auch bei The Voice und es ist immer so ein Moment, in dem man nochmal ein bisschen runterkommen kann. Man kann auch ein bisschen Smalltalk halten mit der Person, die dir halt gerade das Gesicht schminkt, die dir wirklich da halt super nah am Gesicht da alles macht.
Redet man da mit denen nebenbei?
Ja.
Also,
ich habe auch echt gute Gespräche mit denen immer.
Aber weißt du, was crazy ist?
Voll Bock.
Das hat man ja schon manchmal beim Friseur, man kommt sich doch da total komisch. Also ich habe ja manchmal beim Friseur Angst, mich zu bewegen. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Haar in der Wimper hängt oder so und ihr das eigentlich wegmachen wollt, aber unter diesem unhandlichen Mantel sitzt und dann eure Hände dann nicht vornehmen wollt? Das stelle ich mir in der Maske auch so vor. So, irgendwas kratzt ja an der Wimper und dann denkst du, ich kann ja nicht hinfassen, die schmälert dann mit dem Pinsel rum.
Es ist tatsächlich nicht so. Nicht so wie beim Friseur.
Lockerer.
Ja, voll. Ich fühle das sehr beim Friseur. Es ist immer ein bisschen komisch, vor allem, wenn man halt unter diesem Mantel sitzt und den hat man beim in der Maske nicht. Also du sitzt
auch ein großer, starker, bärtiger Mann hinter dir meistens, also hinter mir zumindest, wenn ich beim Friseur bin.
Ja, nee, bei der Maske sind es meistens Frauen, muss ich sagen. Und es ist immer so ein bisschen Smalltalk, einfach man unterhält sich halt, ja, wo kommst du her, was machst du so? Ist immer ganz cool, um einfach kurz nochmal so die Gedanken wegzubekommen von dem, was du dann gleich eigentlich machst, was ja normalerweise immer super aufregend ist.
Ich glaube, es gibt auch keine unhöfliche Make-up-Artisten, die sind alle höflich. Die sind alle lieb.
Also zu mir
gibt's auf jeden Fall, ja. Die sind alle nett. Stell ich jetzt einfach die These auf, ist mir egal. Die sind alle lieb.
Noch nie schlechte Erfahrungen.
Ich kann auch nicht widersprechen. Ich habe auch noch keine schlechte Erfahrung mit der Maske gehabt.
Das siehst du, und Jason kennt alle. Also von daher, der saß schon so oft in der Maske.
Ja, aber an sich, Videodreh ist unfassbar. Also du merkst ja allein schon dadurch, du hast mit mehreren Profis zusammengearbeitet, du bist ja mit einem Team dorthin quasi und ihr habt trotzdem 12 Stunden lang gearbeitet so. Und das ist ja jetzt auch nicht, dass man sagt, ah komm, wir drehen jetzt 3 Stunden was und dann machen wir einen Spaziergang und gehen irgendwie zum Döner und hängen danach noch auf dem Spielplatz ab, rauchen noch eine Zigarette und gehen wieder zurück, sondern wird ja durchgezogen. Klar, auch mal Pausen und so. Aber allein, dass das 12 Stunden dauert und dann als Artist, hast du natürlich die ganze Zeit das Gesamtwerk im Kopf. So, das heißt, wenn du nicht vor der Kamera bist, wo du performen musst, das fällt manchen leichter, manchen schwerer, dann bist du hinter der Kamera und überlegst da trotzdem mit, so was für Input kann ich mit reingeben, wo habe ich vielleicht noch Alternativen, die ich gerne mit einbringen und diskutieren möchte und so. Also das ist voll Stress und ich kenne das auch, bin froh, wenn ein Videodreh an einem Tag durch ist, ich kenne es auch über 3 Tage gestretched, so Freitag, Samstag, Sonntag und du bist wirklich ein Zombie nach diesem Wochenende, so weil es so anstrengend ist. Mhm. Ja, das geht nicht einfach so schnell vorbei.
Ich glaube auch, ich habe noch nie so gut geschlafen wie nach diesem Videodreh. Wirklich wie ein Stein. Errückt.
Und beim zweiten Videodreh, For What It's Worth.
Wow.
Wie war mein TH? Skala von 1 bis 10?
Das klingt wie 7.
Aber eine solide.
Eine solide 7. In der Pause geübt. Vorher war es eine 5.
Eine 7.
Eine 7, genau.
Auch direkt hinterhergeschossen. Es war ein Abstand von wenigen Monaten, glaube ich, zwischen den Singles.
Ja, genau. Hope war am 22. Juli 22, ein Tag vor meinem Geburtstag. Und For What It's Worth war... Oh,
geil. Boah, das kannst du nochmal sagen?
Bisschen wie der Name vorhin.
For What It's Worth. Oh. Das war irgendwann im September.
Und wie lange ging der Videodreh?
Auch einen Tag. Das war aber in Berlin haben wir den gedreht und das war ganz lustig, weil wir haben das Video gedreht, wir waren am Ende nicht so zufrieden mit dem Outcome.
Okay.
Ja, und haben dann überlegt, okay, wie machen wir das jetzt? Und haben uns dann dazu entschlossen, ein Lyric-Video draus zu machen. Also wo der Text dann quasi mitläuft, noch ein paar Ausschnitte, die halt jetzt nichts unbedingt mit dem Video zu tun haben, sondern so halt von irgendwo aus dem Internet gezogen sind, noch mit mit eingearbeitet und dann ist trotzdem ein sehr, sehr cooles Video noch bei rumgekommen.
Hm. Ja, auf jeden Fall. Und wie viele Leute waren da jetzt insgesamt beteiligt? Ich sag mal, also die Sessions, wie viele Leute waren beteiligt, bis dieses Musikstück an sich erstmal fertig war? Und wie viele Leute waren beteiligt, die dann mit zu diesen Drehs mitgekommen sind, die das dann nachbearbeitet haben und so? Ja. Also das wird ja schnell, glaube ich, nicht gesehen von Leuten, die sich damit nicht auseinandersetzen. Mhm. Aber wir haben es ja eben schon angerissen, es ist ja so unfassbar viel. Also wie viele Leute da beteiligt sind an solchen Projekten, was für Stunden an Arbeiten und an Meetings und an hin und her schicken und hochladen und runterladen und Korrekturschleifen und so. Es ist unendlich viel Arbeit, wenn man irgendwann so ein 3 Minuten Musikvideo vor sich sieht. Also wie ist das bei dir mit so einem Label in der Rückhand oder das erste Mal? Wie war das?
Genau, um kurz nochmal drauf zurückzukommen. Also in der Session, also bei Hope, den habe ich zusammen mit dem Produzenten, ich kann schon nicht mehr richtig reden, zusammen mit dem Produzenten Robin Grubert geschrieben. Also da waren wir zusammen in der Session, hatten aber die Idee von einem anderen Songwriter bekommen. Also der hat uns die Idee zugeschoben und wir haben was draus gemacht, weil, das habe ich auch noch nie gesagt, der Song war eigentlich für den ESC.
Ach nein.
Was?
Aber jetzt ohne, dass der schon für eine Person zugeschnitten war, sondern allgemein, der war für den ESC fertig gemacht, dass den dann irgendjemand picken kann, oder?
Genau, ich war auch mit dem Song im ESC Vorentscheid, also quasi eine Runde, bevor es ins Fernsehen ging.
Ach, krass.
Oh, scheiße. Eine Runde davor.
Ja. Aber ich bin super froh, dass ich nicht zu der Zeit nicht im ESC war, weil das ist ja super viel Trash-Talk gegen Deutschland aktuell. Dieses Jahr macht's ja dann, beziehungsweise nächstes Jahr macht's ja wieder Raab.
Er ist ja noch nicht so ganz raus, was der macht, so genau.
Ja, also.
Ob der jetzt den Text schreibt oder ob der.
Wahrscheinlich erstmal die Talente, die sich bewerben, sichten und dann aussuchen.
Ich glaube auch, der ist da nicht derjenige, der singen wird, sondern der mischt sich da einfach.
Genau. Es geht nur ums Schreiben. Ja. Singen tut er sowieso nicht.
Ob der jetzt auch mitschreibt, weiß ich nicht, weil ich glaube, man kann einfach Songs, hinschicken und er hat wahrscheinlich so ein bisschen die Rolle wie so ein A&R. Also jemand wie beim Label, der halt checkt, okay, die Person hat Talent. Wie können wir jetzt schauen, dass das noch ein bisschen mehr auf die Zielgruppe oder auf den Mainstream ausgerichtet wird?
Meint ihr das, also jetzt mal kurz off topic, meint ihr, dass Raab dafür noch der Richtige ist? Ich weiß, der Typ ist ja so entertaining-mäßig sehr so ein kleiner Gott in Deutschland, ne?
Ja.
Immer gewesen. Aber jetzt auch lange nicht da. Dennoch zeitgemäß der Mann? Ich weiß es nicht. Also so, was das angeht, meine ich.
Er hat ja auch in der Zeit, wo er nicht da war, viel hinter den Kulissen gemacht. Also viel TV-Produktionen auch.
Hat er?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Ja, also der war nie wirklich weg. Der war nur nicht vor der Kamera.
Ach so, okay. Genau. Ich dachte, er hat sich komplett zurückgezogen gehabt. War meine er hat ja These.
Seine Produktionsfirma da noch. Die macht auch relativ viel. Und die hat jetzt tatsächlich von der Produktionsfirma, die auch The Voice produziert, übernommen.
Ah, okay.
Genau.
Ja. Ich bin mal gespannt, was bald so kommt. Du bist völlig raus, ja. Ne? Stefan Raab ist nicht so deins, Richard.
Nee, ich fand den damals schon super cool, aber ich glaube, der Spice, der ihn damals so zu diesem Entertainer gemacht hat, der ist, ich weiß auch nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mir seit seinem Comeback zu wenig angeguckt, um da eine Meinung zu haben. Ich weiß, kann da nicht wirklich was zu sagen. Ja, aber ESC-Vorscheid, erstens, wie kamst du dazu? Für welches Bundesland bist du angetreten? Es kamen ja zwei bei dir jetzt in Frage.
Nee, das wäre ja Bundesvision Song Contest gewesen. ESC ist ja wirklich ganz Europa.
Und ich muss mal ganz kurz. Und für welches Land wärst du angetreten?
Ja. für Deutschland.
Hättest du auch Englisch machen können.
Ja, stimmt. Aber ich komme ja nicht aus England.
Das stimmt, ja.
Ja, ich bin ja wirklich eigentlich eine deutsche Kartoffel. Ich habe nur einen englischen Namen und kann ganz okay Englisch sprechen.
Und du bist in der letzten Runde quasi rausgeflogen. Wie viele Leute sind da gewesen?
Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, beim Vorentscheid, der dann irgendwo ARD, ZDF gelaufen ist, waren noch 5 Kandidaten da, wo dann einer ausgewählt wurde.
Okay.
Und im Vorentscheid,
vom Publikum eigentlich oder von wem?
Ja, ich glaube vom Publikum. Und bei diesem Vorentscheid, keine Ahnung, 15 rum, glaube ich.
Ach so, weniger, ich hätte es mehr gerechnet. Ja. Oh Mann, da war es ja mega knapp, das ist ja schade.
Wie bist du da hingekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Typ, der, wie soll ich sagen, die Idee gegeben hat für Hope, hatte das auch schon so ein bisschen im Kopf und hatte da ganz gute Kontakte. Und sagen wir es, der Song ist zu den richtigen Leuten gekommen, die es sich dann mal angehört haben.
Geil. Ja, es ist, wir haben vorhin von der DDR gesprochen. Ich glaube, heute ist es, ohne Scheiß, heute ist es, glaube ich, noch mehr so, dass man die, wenn man die richtigen Kontakte hat, dann klappt sowas einfach. Es ist alles nur Kontakte.
Die Musikbranche, ja.
Ja? Es ist nicht nur die Musikbranche, es ist ja überall so.
Ja, das stimmt.
Weil wir es ja eben davon hatten, dass ein Song geschrieben wurde, jetzt nicht für eine spezielle Person, sondern quasi jetzt für diesen Wettbewerb zum Beispiel. Und dass Artists den dann picken und dass es so Songwriter-Pools gibt, die halt Songs zur Verfügung stellen. Mhm. Und dann können die Artists oder die Leute, die verantwortlich sind für die Artists, sich das angucken und überlegen, was passt und Sachen ausprobieren. Da ist meine Lieblingsgeschichte, die ich da mal gehört habe, dass Christina Aguilera, der Song Beautiful, eine unfassbar schöne Ballade. Der ist,
muss ich an dich denken, ja.
Oh, ich liebe dich. Der ist für einen anderen Artist, für eine andere Sängerin, glaube ich, damals geschrieben worden. Also der war schon für eine andere festgelegt und sie hat den aber gehört im Studio und fand den so wunderschön, dass sie gesagt hat, ich möchte den gerne einmal einsingen. Und dieses erste Take, das sie eingesungen hat, ist diese Aufnahme, die wir heute von diesem Song kennen.
Krass.
Unglaublich.
Ist das so? Ist das, hat die das schon mal bestätigt?
Ich habe das irgendwo gehört und bin mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt natürlich keine Quelle parat, aber ich glaube, wenn man das googelt, dann sollte man da was finden. Und ich kriege da Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle, dass die einfach im Studio ist, andere Sachen machen will, sieht den Song, denkt, boah, klingt schön, dann ist das allererste Take. Ich finde den Song ja so schon unfassbar geil. Ne? Dann denkst du ja, da stehen die 100 Stunden im Studio und singen da 90 Takes ein und dann wird noch irgendwie was rumgebogen und so. Ja. Wie lange sind bei dir so also Aufnahmesessions, wenn du einen Song aufnimmst?
Ist immer unterschiedlich. Also die Lead Vocal, also das, was man quasi am lautesten hört, das dauert eigentlich nie so lange. Da nimmt man dann ein paar Takes auf, aber die ganzen Harmonien oder Adlibs, also das, was man im Hintergrund halt hört, kann schon ein bisschen länger dauern. Je nachdem, wie man das aufnimmt, da muss man ja noch alles doppeln, also doppelt aufnehmen und dann schauen, welche Aufnahme passt da am besten. Es dauert alles, braucht alles ein bisschen Zeit. Aber genau, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, von ganz vorhin, also mit Robin habe ich den Song zusammen geschrieben. Er hat den dann produziert und ich glaube Mix und Master hat nochmal jemand anderes gemacht. Das heißt, da waren es insgesamt 3, 4 vielleicht Leute. Und genau, als der fertig war, wir dann das Video aufgenommen haben, hatten wir halt den Mickey, der die Regie geführt hat.
Wie heißt der mit Nachnamen?
Weißenherz.
Fontanier.
Oh, da ist er wieder. Legende.
Der hat die Regie geführt und es war ein Kameramann noch dabei und quasi die Freundin von Mickey hat so ein bisschen, aber so ein bisschen ein Assistant dran. Genau, also das waren 3 Leute, dann war noch eine dabei, die hat auch noch geschaut, ob alles quasi nach Plan läuft. Die war auch in unserem Team von Sascha quasi mit dabei. Vom Label war jetzt niemand dabei. Die haben das natürlich auch alles abgesegnet und dann geschaut, okay, alles passt, ist cool.
Genau. Also so Pi mal Daumen 5 Leute dann?
Ja, genau. Ah, es war noch ein Fotograf dabei.
Okay.
Und meine Mom war auch noch dabei. Die hat auch noch sehr gute Bilder gemacht davon.
Aber die war aus persönlichen Gründen einfach dabei, weil sie es spannend fand und dich begleiten wollte?
Genau, oder? Also sie ist auch Fotografin. Und hat mich heute gefragt, ob sie dabei sein kann, ein paar Bilder so behind the scenes machen kann. Ja. Ich sag klar, voll gerne.
Generell sehr schönes behind the scenes Material, auch auf deinem Instagram-Kanal bei Jason William. so schöne Outtakes und so, das hast du sehr schön aufbereitet, hat Spaß gemacht, sich das anzugucken.
Dankeschön.
Ja, und wenn sich jetzt jemand fragt, warum Assistant und so mit dabei ist, ist doch nur jemand, der eine Kamera hält und jemand, der vor einer Kamera steht. Ja, nee, das ist ja unfassbar viel Technik, die dazugehört. Die ganzen Requisiten müssen hin, das muss alles irgendwie logisch organisiert werden. Mhm. Du hast ja nicht nur Filmtechnik, du hast ja auch Lichttechnik, alles muss irgendwie ausgeleuchtet werden, dann wird geguckt wegen Schatten und so. Also das ist ja ein riesiger Rattenschwanz.
Klar, ich habe es ganz vergessen. Die von der Maske war noch dabei, die Make-up-Artist und die mir das Outfit gemacht hat. Zusammengestellt hat, die war auch noch dabei. Die hat quasi die ganze Zeit geschaut, dass alles glatt gebügelt ist, ist da immer mit ihrem Steamer vorbeigekommen.
Ach,
und die Make-up-Artistin kam auch immer vorbei, hat noch ein bisschen abgepudert. Also die waren auch noch dabei.
Also dann doch ein kleiner Tross von so annähernd 10 Leuten vielleicht.
Ja, genau.
Okay.
Das ist, was ich, das ist verrückt, oder? Ich finde das verrückt. Also 10 Leute für eine Person da, ist schon crazy.
Das stimmt, ja, das ist schon eine ganze Bagage an Leuten.
Also ich meine, da hat jeder seine Daseinsberechtigung, ohne Frage. Aber wenn man das so mal droppt, so, wir machen jetzt was und ich brauche dafür 10 Leute. Das klingt schon nach einem kleinen Konzert, ne?
So, und dann waren die Singles raus und dann hast du zu der Zeit ja auch Konzerte mitgespielt, alleine auch mit Sascha teilweise. Wie war das so, die ersten Auftritte mitzunehmen? Oder beziehungsweise die ersten, du warst ja schon bei The Voice Kids in dem Moment, aber wo es dann auch wirklich um eigene Sachen geht, so wie ist das?
Also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die erste Support-Show. Also die erste Show, wo ich Support gespielt habe bei Sascha.
Hat er dich da angerufen und gefragt, ey, hier, ich habe da Auftritt, Jason, wie sieht's denn aus, hast du Bock vorher zu spielen?
Quasi, ja.
Was hast du gesagt?
Ja, klar.
Wie viel zahlst du, Bro?
Nee, genau, das hat super viel Bock gemacht. Ich war damals auf der Bühne noch sehr zurückhaltend, aber habe das, denke ich, ganz gut für mich genutzt, weil ich habe es offen angesprochen beim Publikum und die sind alle mega drauf abgefahren, wollten noch eine Zugabe, was ja eh super krass ist bei einem Support. Und
stimmt, ja.
Ja, es hat mega, mega Bock gemacht und war einfach eine super schöne und wichtige Erfahrung für mich.
Ich glaube, es ist auch sehr clever, sich da so in die Underdog-Rolle zu stellen, ne? Und dann erstmal so zu sagen, ja, ja, und dann warm, und dann alle so, wuhu!
Weißt du? Ja, ja. Du zeigst dich halt in dem Moment als Mensch und ich glaube, das kommt sehr, sehr gut an, wenn man sagt, ey, ich bin jetzt hier kein gestriegelter Holzklotz, der hier steht und technisch irgendwas runterbiegelt, sondern ich bin ein Mensch, ich mache das noch nicht so lange. Das sind ja normale Gefühle, ich glaube, da connectest du auch gerade. Also wäre jetzt vielleicht was anderes, wenn das ein Gangster-Rapper sagen würde, aber gerade wenn man Musik macht, die vielleicht doch irgendwie ein bisschen emotionaler ist, gerade Gesang öffnest du dich ja, du machst dich ja noch mehr nackig vor Menschen, als wenn ich jetzt rappe, da kannst du dich ja trotzdem immer noch ein bisschen verstecken, ist glaube ich bei Gesang ein bisschen schwieriger, ja. Okay. Und hast du, bevor du auf die Bühne gehst, damals wie heute, gibt's irgendwelche Spleens, die du hast, irgendwelche Rituale, dass du sagst, was weiß ich, muss vorher nochmal kurz die Person anrufen oder einen Schluck Wasser trinken oder ich muss, wenn ich meine Schuhe anziehe, erst den einen Schuh, dann den anderen Schuh. Hast du irgendwie solche Ticks? Gibt's sowas?
Das ist eine super gute Frage. Ja, wie soll ich sagen? Ich talk meistens noch einmal so mit der Band. Wir gehen noch einmal so zusammen, so Arm in Arm und sagen, das wird geil, halt sowas. Und geben uns da einfach noch gegenseitig ein bisschen Rückhalt. Und wenn ich super nervös bin, was sehr oft der Fall ist, bevor ich dann überhaupt auf die Bühne trete, stelle ich mich hin, kapsel mich einmal komplett ab und das ist ein Tipp, den mir eine Vocal Coaching gegeben hat bei The Voice Kids, und überlege, dass ich durch meine Füße einatme und in den Boden wieder ausatme.
Das funktioniert?
Das funktioniert sehr gut.
Und da kommst du runter, oder was?
Ja. Dann ist die Aufregung, geht zurück.
Kriegst du denn deine Stinkefüße?
Nee, ich hab keine.
Füße?
Richtig. Nee, das glaube ich. Wenn man aufgeregt ist, dann neigt man ja dazu, so aus seinem Körper rauszugehen. So. Und wenn du ja aber jetzt von innen raus singen möchtest, dann ist es ja ganz wichtig, bei sich zu sein und sich zu fühlen. Ansonsten kannst du auch Gefühle nicht ausdrücken. Und dann klingt das für mich, auch wenn es natürlich erstmal sehr spirituell wirken könnte für manche Menschen, klingt das nach einem sehr logischen Tipp. Ja.
Also das hat mir auf jeden Fall auch damals in der Voice Kids Zeit schon sehr viel gebracht. Funktioniert immer wieder. Ein sehr guter Tipp. Das mache ich immer so kurz vorm Auftritt. Bin dann trotzdem noch super aufgeregt, wenn ich auf die Bühne gehe. Aber nach so der ersten Strophe, die ich singe, fängt es dann an, richtig Bock zu machen.
Und wie bist du so vor einem Auftritt, so die letzte halbe, dreiviertel Stunde? Da gibt's ja auch verschiedene Typen, wenn wir mit der Band unterwegs sind. Es gibt ein paar, die wollen da Ruhe, die setzen sich hin, die gehen in ihren Fokus, die machen sich nochmal die Finger warm oder das Schlagzeuger nimmt seine Sticks und trommelt irgendwo rum, um so warm zu werden. Und ich bin jemand, gerade weil ich halt wenig ruhige, emotionale Sachen mache, sondern die Musik bei uns eher vorwärts geht und laut ist, ich muss mich dann hochfahren, gerade auch um meine Aufregung zu überwinden, weil ich dann auch jemand bin, der ein Kopfmensch, der sich schnell einschüchtern lässt. Ich muss dann laut machen, ich muss dann Späße machen, ich muss dann rumbrüllen, ich kann dann mir irgendwelche Trash-Musik anmachen und die laut, also ich muss mich dann selber richtig hochpushen, das funktioniert auch. Und wir haben manchmal so, dann clincht es so ein bisschen in der Band, dass der eine sagt, ja, geh mir mal nicht auf den Sack hier, geh mal raus und so. Und dann musst du raus aus der Garderobe und dann stehst du aber irgendwo, wo andere Leute sind, dann traust du dir nicht mehr rumzuschreien, das kann ja zu witzigen Situationen führen. Hm. Was bist du für ein Typ?
Bin tatsächlich dann vorm Auftritt eher im Backstage mit der Band oder wenn es im Duo ist mit meinem Pianisten oft. Und wir reden dann einfach noch so ein bisschen Smalltalk, ganz entspannt. Weil ich bin tatsächlich erst so 5 bis 10 Minuten vor dem Auftritt dann wirklich aufgeregt. Also wo es wirklich so...
Das ist spät, wirklich.
Ja, wo es wirklich so anfängt zu kribbeln im Bauch und dann...
Bei mir in der Abi-Zeit auch so. Ja, stimmt. Vor Arbeiten oder so, also vor Klausuren, immer 5 Minuten vorher hat das angefangen, dass ich aufgeregt war. Abend vorher dachte ich mir, nee, jetzt ist eh zu spät, was willst du denn da machen? Jetzt bin ich gern früh aufgestanden, bist du, weiß ich nicht, im Bus oder ins Auto. Im Auto kannst du ja sowieso schlecht lernen. Im Bus dachte ich mir, weißt du, und dann kommst du da an und dann, fuck, die hätte eigentlich mal lernen müssen.
Wenn er dann da sitzt und quatscht, ich meine, du hast ja auch von früh an schon gelernt, dass Singen viel Technik ist. Das heißt, du machst dich ja wahrscheinlich auch warm, nehme ich an. Ja. Da gibt es ja verschiedene Übungen. Ich fremde immer noch so ein bisschen damit, weil ich mich teilweise fühle wie ein Dulli, wenn ich diese Übungen mache, obwohl ich da das Problem bin und das unprofessionell ist, wenn man das nicht richtig macht, weil es wirklich das Endergebnis signifikant verbessert, wenn man sich warm macht. Wenn du sagst, ihr sitzt vorher und quatscht, machst du dann nebenbei Gesangsübungen oder machst du das vorher und guckst dann, dass du es einfach noch ein bisschen hältst, indem du immer mal wieder kurz was machst? Wie läuft das bei dir?
Ich mache das tatsächlich, wenn ich weiß, dass ich an dem Tag einen Auftritt habe, singe ich mich das erste Mal so 2 Stunden nach dem Aufstehen ein. Ich habe so einfach eine Memo von meiner Gesangslehrerin, die ich dann immer wieder abspiele, wo sie halt die Übungen eingespielt hat auf dem Klavier und dann kann ich dann einfach mitsingen.
Oh, hast du sie darum gebeten oder hat sie das? Ja, oh, das ist ja mega niedlich. Ja. Finde ich süß, wirklich. Also, dass sie das macht.
Ja, und die Aufnahme ist jetzt auch schon 3 Jahre her, aber funktioniert halt immer noch super gut, um die Stimme warm zu bekommen. Und genau, das mache ich so 2 Stunden davor und dann nochmal so roundabout 1 bis 1/2 Stunde vor dem Auftritt. Noch einmal so ein bisschen refreshen, damit alles wieder warm ist. Und dann genau, gehe ich wirklich erstmal auf entspannt, rede noch ein bisschen mit der Band und dann geht's auch auf die Bühne.
Und wie lang geht es, das Warm-up bei dir?
Also 10-12 Minuten.
Also kurz und knackig, aber genau. Du kennst deine Stimme, merkst du wahrscheinlich auch dann irgendwann, wenn du einen Punkt erreicht hast, merkst du das, wenn du richtig warm bist, dass du sagst, okay, jetzt kann ich guten Gewissens aufhören?
Ja.
Krass.
Woran?
Das frage ich mich auch, ich habe 5 Gesangsstunden gehabt, ich weiß immer noch nicht, was mein Zwerchfell ist.
Willst du es medizinisch hören, oder?
Ich weiß schon, wo das liegt, aber... Ja, es hängt schon hier irgendwo im Bauch rum, das weiß ich, aber man kann das ja richtig kontrollieren und fühlen und das hat ja einen riesigen Impact und da das habe ich jetzt noch nicht so zu 100% umgesetzt bekommen, wie mir das gesagt wurde, dass das geht. Mhm. So, ja.
Es ist so, also immer während ich das Warm-up mache, merke ich so ab einem gewissen Punkt, okay, die Stimme ist warm, ich komme jetzt hoch, ich komme jetzt tief, passt alles, sie bricht nicht irgendwie weg. Und ich merke das auch, wenn sich meine Atmung angepasst hat. Weil ich atme dann unterbewusst ins Zwerchfell richtig ein und gebe, wenn ich belte, also wenn ich hochgehe und irgendwie einen langen Ton halte, richtig Druck hier auf den Bauch. Und dann merke ich, okay, es hat sich jetzt alles gesetzt, ich bin jetzt im Modus und kann jetzt loslegen.
Das ist, wenn man davon keine Ahnung hat, ist das so krass, dass
super
das
cool, Scheiße, oder?
Ich bin Starstruck. Das ist richtig geil.
Ja, und dann hast du dann deine ersten Auftritte gespielt, das erste Mal deine Songs, du warst als Vorband bei Sascha mit unterwegs. Mhm. Was sind so aus dem Kopf so erste Highlights, die dir einfallen? Ich habe jetzt hier Top 3 überlegt, aber du musst jetzt nicht irgendwie was ranken oder so, aber was sind so Highlights, wo du sagst, ey, das war ultimativ krass. Ist jetzt egal, ob das entweder viele Menschen gewesen sind oder ob es musikalisch alles perfekt gepasst hat oder weiß ich nicht.
Ich versuch's mal zu ranken.
Ja, gerne.
Platz 3 war wahrscheinlich.
Ich verlieb's jetzt schon. Platz 3.
Der erste Auftritt, wo ich Support für Sascha gespielt habe. Wir haben ja gerade schon drüber geredet, das war einfach eine super schöne Erfahrung, weil es halt diese krasse Anfangsaufregung war. Und man halt gemerkt hat danach, man war super happy, das Publikum war happy. Ich war dann ja auch, hab mich dann später komplett nach dem Konzert noch ein bisschen unter die Leute gemischt und auch sehr, sehr viel positives Feedback zurückbekommen. Und das war einfach super schön. Super viel Spaß gemacht. Platz 2, muss ich kurz überlegen. Ich hatte einen Auftritt, wo ich auch vorher geprobt habe. Ich war normalerweise bei den Support-Shows für Sascha immer nur mit Klavier da. Und bei der Show hatte mein Pianist keine Zeit, leider. Und dann war ich mit Gitarre und Cajon auf der Bühne.
Das ist ein Cajon.
Das ist dieser Holzkasten, wo du dich draufsetzt, wo du so ein bisschen Schlagzeug spielen kannst.
Hasse ich ja. Aber gut, kann bestimmt auch jemand gut spielen. Ich habe noch nie
Definitiv. Da kannst du richtig coole Sachen damit machen.
Okay.
Und das hat so viel Spaß gemacht auf der Bühne. Und das Publikum war so dabei. Haben auch 2-mal nach einer Zugabe gefragt. War richtig krank. Und das war einfach so ein super schöner Moment. Das war auch die letzte Support-Show, die ich gespielt habe jetzt von Sascha. einfach wunderschön. Super viel Spaß gemacht. Super schöne Erfahrung.
Wie viele Leute waren da so?
Ich glaube, also bei dem ersten Auftritt, das war noch in der Corona-Zeit, alles Sitzplätze. Das waren so 250 Leute. Ja. Das war wirklich sehr klein. In München, in so einem Hinterhof von einem Schloss. Also die Location.
Schon keine Location, ne?
War mega. Ja. War noch so Bäume und waren so Lichterketten dran. War super schön, super cozy. Genau, und jetzt der Platz 2 Auftritt. Das waren 1500, 2000 Leute, denke ich. Und alle von abgegangen. Das war auch gefühlt irgendwo im Nirgendwo. Und die hatten aber so Bock. Es war so schön, auch vorher schon die ganzen Leute, die da waren. Das war ein Konzert von der Bank. Also das waren so 3 Konzerte an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Und Sascha war am 2. Tag. Die Bank hat das alles organisiert und die Leute da waren auch so entspannt und freundlich. Und es war einfach eine super schöne Atmosphäre da.
Ah, sehr geil. Ja. Ich habe zu dem Platz 1 direkt noch eine Frage, weil du gerade sagst, das Publikum war
gar nicht da.
Publikum war bestuhlt, ne?
Platz 3 meinst
du? Genau. Ja. Ich habe das auch gerade, mein Bruder hat eine Ausbildung abgeschlossen vor einiger Zeit. Und dann gab es auch so eine Feierstunde, wo dann mit Urkunden und Taram Taram und Blumen und ein paar Reden und ein paar Beiträgen und so. Und dann gab es auch einen Musiker, der das begleitet hat. Das war ein Pianist, der stand da schön im Anzug und hat dann zwischendurch zu Beginn mal kurz was gespielt, dann zwischendurch 2 Songs, am Ende nochmal. Und das Publikum war sehr, sehr steif. Es war auch Sitzpublikum. Und ich kenne das, wenn ich auf der Bühne stehe und auch die Leute sitzen, dann ist es für mich ganz, ganz schwierig, Energie aufzubauen. Du hast das Gefühl, wenn du was reingibst, es kommt sehr wenig zurück. Das ist bei Rap vielleicht auch nochmal anders. Aber ja. Wie machst denn du das, wenn du die Erfahrung auch schon gemacht hast? Du merkst, du hast ein steifes Publikum. Du musst überhaupt gar nicht jetzt irgendwie einen Bezug zur Musik haben. Das kann ja auch sein, dass der Anlass irgendwie so ist, dass die Leute irgendwie, die Stimmung, gibt es ja 1000 Gründe, warum das so ist. Das hängt ja überhaupt nicht mit dem Musiker zusammen, nicht unbedingt. Ja. Was für Gedanken hast du in solchen Momenten, wenn du merkst, ey, ich zerreiße hier gerade mein Herz und versuche alles reinzugeben und unten gucken alle ganz stark geradeaus und keiner bewegt irgendwas. Hast du dann so Safety-Fix-Punkte, wo du hinguckst oder wie gehst du mit solchen Situationen um?
Ich hatte auch schon so meinen Fair Share, sag ich mal, an solchen Auftritten, wo ich halt bei irgendwelchen Benefizveranstaltungen oder so einfach musikalische Begleitung gemacht hat. Wo man halt immer so 1-2 Songs am Stück hatte, dann ein bisschen gewartet hat, weil noch irgendwelche Preisverleihungen waren, dann nochmal ein paar Songs, am Anfang, am Ende noch Songs. Und das war oft so, dass die Leute dann halt da an den Tischen gesessen haben und gegessen haben und nicht so richtig quasi dabei waren. Aber ich denke mir dann halt immer, ich wurde ja immer noch für den Auftritt hier gebucht. Ich mache jetzt einfach mein Programm. Und die Leute sind mir in dem Sinne egal. Ich fokussiere mich eher auf die Leute, die tatsächlich aktiv zuhören, weil davon gibt's immer welche, die dann wirklich hinschauen und mitwippen, auch wenn der Großteil an Leuten irgendwie nicht so bei der Sache ist. Und normalerweise ist es so, kennt ihr Rainer Kallmund?
Ja.
Der wohnt ja auch im Saarland und ich hatte im Saarland so einen Auftritt bei einer Preisverleihung. Ich habe dann da gesungen und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass die alle so krass bei der Sache waren, aber danach, wenn man dann fertig ist, wenn das Event fertig ist und wenn man dann abbaut, kommen die Leute immer auf einen zu und sagen dir dann nochmal, dass sie es super geil fanden. Also ich denke mir dann, wenn ich da auf der Bühne stehe und singe, oft, dass der Schein vielleicht einfach ein bisschen trügt, dass die tatsächlich bei der Sache sind und auch aktiv zuhören, aber es jetzt durch die Körpersprache nicht so preisgeben.
Weil wir Deutschen eben gerne mal ein bisschen steif und ein bisschen klemmig sind.
Aber wo war jetzt der Rainer Kallmund-Moment?
Der hat mir dann quasi danach noch zugesprochen.
Ach so.
Gesagt, voll geil. Super,
echt?
Super cool, ja.
Hast du gesagt gleichfalls? Also, auch coole Arbeit.
Ich hätte ihm gesagt, hier mach mal ein Video, wie oft ich jonglieren kann und schick das Xabi Alonso.
Hauptsache Leverkusen, egal. Mach einfach.
Ja. Und echt, das finde ich noch angenehmer, also wenn die Leute dann was ganz anderes zu tun haben, hatte ich auch schon, dann finde ich das okay. Dann sage ich, okay, dann ist so gut wie gar keiner bei mir. 1-2 gibt's immer, die zuhören, aber dann entertaine ich mich selbst. Dann bin ich auch gleichzeitig nochmal viel lockerer. Aber ja. wenn alle da sitzen.
Das ist in deiner Sparte auch was komplett anderes, glaube ich.
Na, also ja, es ist anders, glaube ich, aber ich glaube, es gibt auch viele Parallelen von der Beurteilung. Du bist ja immer auf Feedback angewiesen. So, also wenn du jetzt Leute vor dir hast, die starr sitzen und sich nicht bewegen, dann gibt dir das ganz anderes Feedback, eine ganz andere Sicherheit, als wenn du jetzt Leute hast, die dich verträumt angucken, die vielleicht Tränen in den Augen haben oder die so bei Hip-Hop oft so mitnicken, wo du denkst, ja, okay, da kommt gerade irgendwas bei denen an, dass die zumindest so ein bisschen fühlen oder mitfühlen können. Oh ja, ich habe mal vor unserem Bildungsminister war es, glaube ich, habe ich auch erzählt, das ist gar nicht so lange her, habe ich das Wort Pimmel gerappt. Und der saß vor mir in der ersten Reihe, das ist wirklich 1,5 Meter vor mir. Und ich habe das Wort in dem Song auf mich zukommen sehen und habe schon gemerkt, ah, vielleicht kommt eine komische Situation. Und habe gedacht, jetzt sitzt er vor mir, wirklich genau vor mir, und ich werde gleich Pimmel sagen. Wie mache ich das? Und ich habe so lange drüber nachgedacht, bis das Wort kam, und habe deswegen in dem Moment immer noch Blickkontakt zu ihm gehabt. Das heißt, ich habe unserem Thüringer Bildungsminister in die Augen geguckt und das Wort Pimmel gerappt. Du bist ein echt empathischer Pimmel. Wieso bist du bis zum heutigen Tage noch Single? So, das ist die Line, die dann gekommen ist. Das war gar nicht gemein, ich habe gar keine Meinung zu ihm, aber es war so absurd und da war halt auch so Sitzpublikum. Ja, fühlt man sich bisschen lost.
Ich fühle die Situation. Also so vor Ministern ist eh immer irgendwie komisch, so vor Leuten, die irgendwie Politik ausüben.
Ja.
Hatte ich jetzt auch ein, zwei Mal schon.
Die sind nicht bekannt für eine lockere Hüfte.
Nee. Und ich hatte,
es sei denn, sie ist rausgesprungen nach der OP oder so, dann, ja.
Ich war, Gott sei Dank war es auf Englisch und im Saarland Politiker weiß ich jetzt nicht, inwiefern die gut Englisch können. Aber ich hatte einen Song in der Setliste, der hieß Notice Me. Und die ersten zwei Verse sind halt schon Talk Dirty, You Got Your Hand in My Jeans. Und das sorgt halt auch für unangenehme Situationen. Aber ich glaube, ich bilde mir das auch einfach nur ein, weil im Endeffekt haben die es bestimmt eh nicht verstanden.
Das kann gut sein, ja.
Ja.
Okay, dann kommen wir zu deinem Top-1-Moment.
Ja, Top-1-Moment. BVB Weihnachtssingen.
Vor 72.000 Menschen.
Was? Oh, warm. Ja. Das wusste ich jetzt noch nicht, okay.
Duett mit Sascha war das. Wir haben Leise rieselt der Schnee gesungen. War wild.
Geil. Im Stadion,
glaube ich. Im Stadion, ganzes Stadion hat mitgesungen. Voll geil.
Hast du Bengalo in der Hand gehabt?
Nee, leider nicht.
Bist du eigentlich Fußballfan?
Ich war mal mehr into it, aber aktuell bin ich nicht so.
Okay, aber das muss ja trotzdem krass sein. Ist ja scheißegal, was für Stadion. Man startet ins Stadion.
Also. Es war krass. Ich bin so durch diesen Tunnel gegangen, wo die Spieler normalerweise dann rauslaufen.
Boah, krass.
War da in so einem Backstage-Bereich, war oben noch in so einer Loge drin. Das war quasi ein Backstage-Bereich. Das ist halt super
krass.
Krank einfach.
Ist doch eine ganze Menge Weg dann von Backstage-Bereich bis du dann unten bist. Wie lange ist man da unterwegs? Bestimmt 10 Minuten, oder?
Ich glaube, es waren so 5 Minuten. Erstmal aus der Loge raus, Fahrstuhl runter, dann nochmal riesen viel Platz, alles abgesperrt, Security, dann nochmal runter durch den Tunnel und bis auf die Bühne dann bestimmt auch nochmal 2 Minuten vergangen. Also, ja.
Und es war der eine Song, den ihr zusammen performt habt dort?
Genau. Ja. Es war auch ganz lustig, weil Sascha hat mir vorher die Version zukommen lassen. Das war eine Version, die hat er schon mal gesungen mit, ich glaube, Ray Garvey und noch wem anderen, auf so einer Weihnachts-Edition-Show, die sie hatten. Und wir kommen dann da an beim Soundcheck und die Band kannte die Version nicht.
Oh.
Und hat dann einfach die normale Version gespielt.
Okay.
Und wir gedacht, okay, spielen wir halt die normale Version. Aber das war dann auch erstmal so ein bisschen Stress. Das war so, oh, shit.
Habt ihr das dann vorher nochmal geprobt oder habt ihr euch da vertraut und ihr wisst, ihr seid beide gute Musiker und ihr kriegt das schon irgendwie hin?
Ja, eher das Zweite.
Krass.
Es war halt einmal der Soundcheck, wo man es
72.000 Leute, ich würde gar nichts ungeprobt lassen.
Das Ding ist, das war einer der entspanntesten Auftritte, die ich jemals hatte.
Weil so wenig geprobt oder warum?
Weil die so weit weg sind und das ist so anonym,
weil die so weit
oder?
Weg sind, du hast die In-Ears drin, du bekommst eh nicht so viel mit, bist da auf der Bühne, hast noch Sascha neben dir.
Was soll denn passieren?
Schief gehen,
und hast dich easy. Wahrscheinlich...
Ist das ein verrücktes Szenario? Ich war, das ist sehr...
Und hast dich wahrscheinlich, obwohl es nur in Anführungsstrichen ein einziger Weihnachtssong war, trotzdem professionell vollumfänglich warm gemacht vorher, oder?
Ja. Ja.
Heftig. Ja, muss ich sagen, ne? Also Ed Sheeran war nur in der Felddienstarena, die ist ein bisschen kleiner, das heißt, er hat vor weniger Leuten gespielt. Ich will es nur mal anmerken, über was für Sphären wir hier reden.
Ja. Wer ist das? Wie heißt der?
Sheeran.
Ed Sheeran. Das Auto.
Das ist ein Belgier, glaube ich.
Doch, ist ein Belgier, glaube ich.
Okay, verstehe ich. Also absolutes Highlight. Also Tom und ich sind unfassbar große Fußballfans und als ich das gesehen habe, natürlich schon in der Vorbereitung vor 72.000 Menschen. Ich kannte jetzt die Story nicht. Ich wusste jetzt nicht, wie groß der Auftritt gewesen ist, aber ich Gänsehaut bekommen und dachte, wie unfassbar muss das sein? Was ist das für eine Experience?
Wie krass. Dortmund, die singen ja auch wirklich, die machen ja jeden Scheiß mit in Dortmund, ne? Und die sind ja auch richtig, richtig laut.
Ja.
Und das muss ja so ein verrücktes Gefühl sein. Wenn jeder dieses, kennt ja auch jeder das Lied.
Ja, ja. Oh, was noch krass war, eigentlich das Geilste an dem Ganzen, da war hinten dran noch ein riesengroßer Chor, der mitgesungen hat. Das war eigentlich das Krasseste an dem ganzen Auftritt.
Das gibt dann noch so leichte Champions League Vibes, ne?
Vom Champions League Lied.
Genau, ja, eigentlich war der Chor auch nur anders angezogen als die Fans, aber gesungen haben sie ja alles das Gleiche.
Krass, Mann.
Geil, ja.
Gibt's das als Video irgendwo?
Wahrscheinlich schon, ja. Oder? Ich glaube, es gibt's auf YouTube.
Das muss ich mir mal reinziehen, das habe ich mir gar nicht geguckt. Krass.
Und gibt es im Umkehrschluss auch einen Moment, wir wollen gar nicht über mehrere reden, falls es überhaupt einen gibt, aber gibt es einen Moment, wo du sagst, boah, das lief irgendwie blöd, damit bin ich sehr unzufrieden, das hätte ich gerne gestrichen oder nicht erlebt? Oder ist es so, dass man auch aus Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, sagt, ey, ist nicht perfekt, aber ich bin immer noch ein junger Artist, das ist eine Reise und auch wenn es nicht geil war, ist es wichtig, die Erfahrung gemacht zu haben. So, hast du da irgendwas, was dir einfällt?
Du, ich hatte einen Auftritt, da lief wirklich gar nichts gut. Absolut gar nichts. Ich kann nur sagen, Gott sei Dank waren da nicht so viele Leute da. Aber das war jetzt nicht so einer meiner Glanzmomente. Aber auf der anderen Seite muss man die Erfahrung auch einfach mal gemacht haben. Um ja zu wissen, was man dann später vielleicht optimieren sollte.
Ja, du beim wirst Proben. Ja nicht dummer dadurch, ne?
Genau, das und macht ich schon Sinn. Bin super froh, dass es vor so wenig Leuten war und nicht vor 72.000 Leuten. Aber ja, es gibt immer so Momente, wo man selbst denkt, ah, scheiße, war ich jetzt gar nicht zufrieden mit. Aber man muss halt auch immer bedenken, das Publikum bekommt das gar nicht so krass mit wie jemand selbst.
Ja, das stimmt.
Man ist halt selbst.
Wer weiter performst, ne? Vielleicht kriegen es manche gar nicht mit, weil wenn du Englisch singst, die vielleicht kein Englisch können, wenn du mal Texthänger hast oder so, dann machst du einfach
Es kommt ja auch ganz auf die Ansprüche drauf an, ne? Also selber als Artist hat man natürlich die allerhöchsten Ansprüche an sich. Man weiß, was man kann, man möchte gerne zu 100%, man möchte gerne alle Leute abholen.
Ja.
Und dann ist ja aber Musik dann im Endeffekt ja doch nur irgendwie Geschmack und individuelles Gefühl und so. Es gibt ja irgendwelche Tonfetischisten, die darauf stehen, wenn jetzt irgendwelche krassen Tonsprünge genailt werden und so, wenn die mit Druck lange gehalten werden, solche Sachen. Gibt auch Leute wie mich. Für mich ist das gerade Singen gar nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob du Mackes kennst zum Beispiel.
McDonald's.
Nee, den Rapper Mackes ist von Orsons, einer von den Jungs. Der hat eine Gitarrentour, die der macht. Kommt eigentlich aus dem Rap. Und das ist auch kein ausgebildeter Sänger, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht genau, aber es klingt auf jeden Fall nicht so.
Ach, und M-E-C-K-E-S?
M-A-E-C-K, ja.
Ah, doch, ja.
So ein Blonder mit hellblauen, stechenden Augen.
Ja.
Und da sitzen auch nicht alle Töne. Und da merkst du, das ist jetzt keiner, der irgendwie für den Gesang klassisch geboren ist. Und trotzdem berührt er mich unfassbar, weil er halt ein Gefühl vermittelt, was mich genau ins Mark trifft. So. Und das ist für mich dann genauso viel wert, wie wenn jetzt irgendeine Adele zum Beispiel irgendwie krasse Skills reinbringt. So hat halt jeder auch von den Rezipienten, vom Publikum andere Ansprüche. So.
Ja.
Also du kannst gar nicht wissen, wie es bei allen ankommt.
Oh. Das stimmt.
Okay, dann lass uns jetzt mal dahin gehen, wo wir uns die ganze Zeit schon drauf freuen, und zwar in die The Voice-Karriere. Seid ihr dabei? Wollen wir da mal drüber reden?
Let's do it. Yeah.
Wir fangen an.
Ich wollte so schreiende Kinder nachmachen, ich weiß aber nicht. Geht alleine schlecht.
Können wir die noch einfügen? Ja. So ein Soundboard?
Das kriegen wir bestimmt hin.
Frankie fragen, der
nickt. Wir fangen an bei The Voice Kids. Du warst in der Edition von 2020 dabei. Du bist zu der Zeit damals 15 Jahre alt gewesen. Und das Konzept nochmal für die, die das vielleicht nicht kennen, die Sendung nicht verfolgen, ist so gewesen, du kommst in die erste Stufe rein quasi, in die Blind Auditions heißt das. Da hast du 4 Coaches, die dort sitzen. Das waren zu deiner Zeit damals deine Freunde, Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger und Sascha.
Genau.
Und die sitzen mit dem Rücken zu dir und wenn denen das gefällt, dann drücken die auf den Knopf, dann drehen sich die Stühle rum, dann sehen die dich und du kannst dich dann entscheiden, im Idealfall, bei dir haben sich ja alle 4 rumgedreht, zu welchem du gehen möchtest, wenn sich nur einer
umdreht. Krasses Lob ist übrigens.
Wenn, ja, auf jeden Fall, na klar.
Also, ist ja so.
Wenn,
ja,
sie, wenn, ja, sich nur, wenn sich nur einer umdreht, bist du automatisch in dessen Team und wenn sich keiner umdreht, bist du leider ausgeschieden. Das ist so, genau, das Prinzip der ersten Runde. Die zweite Runde sind dann die Battles, da haben dann die Coaches, haben, was weiß ich, haben 18 Talente in ihrem Team, da suchen die jetzt zwei oder drei aus, geben denen einen Song, die performen den zusammen und dann überlegen die, okay, mit wem gehe ich jetzt wieder in die nächste Runde, dann kommen die Sing-Offs und so weiter und so fort. Also man qualifiziert sich über verschiedene Challenges und Battle-Formate oder Qualifikationsformate quasi immer für die nächste Runde. Mhm. Ich möchte gerne wissen, die Vorauswahl. Ich kenne verschiedene Leute, die sich schon da beworben haben, die aber nicht in die Sendung gekommen sind. Mhm. Das ist ja, glaube ich, nicht nur eine Quali-Runde, wenn ich mich nicht irre. Oder war es bei dir nur eine, dass du sagst, ich habe ein Video hingeschickt. Das hast du ja auch heute erst gepostet, ne?
Ja, stimmt.
Zumindest von der The Voice-Staffel dieses Jahr und nicht von The Voice Kids. War für mich auch spannend. Erzähl mal ein bisschen, wie das bei der Qualifikation damals lief. Wer hat damals gesagt, ey, mach das? Hast du dir das alleine alles überlegt? Mit welchem Song schicke ich hin? Wer hat das irgendwie geschnitten? Wurde da überhaupt was geschnitten? Kam dann eine Antwort per Mail? Hat dich jemand angerufen? Wie ist das?
Mir hat meine Gesangslehrerin damals gesagt, ich sollte einfach mal mich anmelden und schauen, was passiert. Was habe ich denn zu verlieren? Und auf den Rat habe ich gehört, ja. und habe mich dann angemeldet. Ich glaube am Anfang, also wenn man sich anmeldet, muss man so ein Formular ausfüllen, warum man dann gerne mitmachen würde, glaube ich, war zum Beispiel eine Frage, so ein bisschen was über sich selbst halt hinschreiben und ein oder zwei Videos, wo man singt, noch mit einschicken, mit noch ein paar Fotos von einem. Das habe ich dann gemacht und habe dann irgendwann die Info bekommen, ja, cool, feiern wir, komm doch gerne mal zum Scouting, das war damals in Frankfurt.
Okay.
Bin ich da halt hingepilgert. Und hab dann da auch nochmal zwei Songs vorgesungen.
Welche hast du denn ausgesucht?
Ich glaube, das war Bruises und Take Me to Church von...
Oh, oh, geiler Song. Genau. Oh. Unfassbar schwer zu singen, glaube ich, der Refrain. Also für mich als jemand, der nicht singen kann, vielleicht ist es auch dankbar für jemanden, der gut singen kann, weiß ich nicht genau, aber ja.
ja, kommt drauf an, halt. Ich hab's in meine Tonlage quasi gebracht und dann war das cool.
Ich glaube, es war.
Meinst du den Tenor?
Bariton.
Oh, Bariton. Fuck, ich weiß den Tropfen, hast verkackt, ey, Mann.
genau, und ich hatte super viel Bock gemacht, das zu singen. Da kommt man halt in so einen Raum rein, sitzen ein paar Leute drin.
Wie viele?
Gute Frage, weiß ich nicht mehr, keine Ahnung.
Hat das Vorstellungsgesprächs-Vibes?
Nee, also man kommt rein, werden halt noch kurz ein paar Fragen gestellt. Ja, wer bist du? Ja, und dann sing doch gerne mal.
Sind die cool? Ist das locker?
Ja, voll. Voll. Genau, und wenn du fertig bist, sagen die, ja, cool, dann kommst dann eine Mail bald, ob es weitergeht oder nicht.
Okay.
Genau, ich habe dann eine Mail bekommen.
Also hast du beide Songs gesungen dort?
Genau, ja.
Hast du dort auch schon Feedback von denen? Haben die irgendwas so gesagt oder haben die nur gesagt, danke, nächster, danke, weiter, alles klar, danke, dass du hier warst, ciao?
Genau. Also da gab es jetzt noch kein Feedback oder so.
Also es war so quasi 10 Minuten reingehen, kurz fragen, zwei Songs und wieder raus.
Ja, genau.
Hast du die Songs komplett gesungen oder haben die irgendwann... Nee.
Also das war... circa eine Strophe, ein Refrain.
Wusstest du das vorher oder haben die abgebrochen? Die haben dich unterbrochen?
Genau, irgendwann einfach abgebrochen.
Verunsichert einen das nicht? Also gerade in dem Alter, wenn die dann sagen...
Nö, also die haben das schon von Anfang an gesagt.
Ach so, okay,
genau. Cool. Ja. Verstehe ich auch voll, weil so viele Leute sich da bewerben, so viele Leute, die dann da sind.
Logisch,
ja. Irgendwann die Dröhnung.
Ja, die Hälfte nimmt ein 6-Minuten-Lied und so, what the fuck, Alter, 12 Minuten, kann man nicht machen. Geht halt nicht.
Einfach Cantina-Band singen.
Oder Blue Monday, das geht irgendwie, das hat er dieses übelst lange Intro. Kennt ihr das Lied?
Da wird er wahrscheinlich vorgespult.
Ja, wahrscheinlich.
Ah, jetzt sehe ich.
genau, dann habe ich nochmal eine Mail bekommen und dann haben sie mich eingeladen zur finalen Auswahlrunde, die dann auch in Berlin war, wo man eigentlich nochmal, also vorher musste man sich Songs aussuchen aus einer Liste, die sie einem zugeschickt haben. Weil die müssen natürlich auch checken, weil man darf ja nicht alle Songs covern. Muss man da, ich glaube, 15 Songs aus so einer 250 Song langen Liste auswählen.
Warum darf man nicht alle Songs covern?
Das ist also ein rechtliches Ding einfach.
Ach krass.
Okay. Genau, weil die ja später dann, weil das sind dann die Songs, die man auch in der Show singen kann. Genau. Und die haben also schon eine große Liste, komplett genreübergreifend. Also es war schon ganz gut. Genau, 15 Songs ausgewählt. Die haben mir dann 3 Songs zugeschickt, die sie gerne hören wollen. Und dann bin ich in die finale Auswahlrunde gekommen, habe da auch nochmal gesungen, noch ein kleines Interview gegeben, einfach wo sie mich auch nochmal gefragt haben, so ein paar Sachen zu mir. Genau.
Aber alles ohne Kamera zu dem Zeitpunkt noch? Oder war das schon, haben die da schon irgendwie gesammelt für eventuelles Videomaterial, das sie dann später bei der Fernsehsendung mit aufnehmen könnten? Oder
nee. Die
alles
haben,
ohne noch?
Genau, die haben es aufgenommen, aber nur einfach, um später nochmal drüber zu hören wahrscheinlich. Ach so, okay. Oh. Und zu checken, okay, ja, das ist cool, den laden wir ein in die Blinds. Genau, ich habe dann irgendwann noch eine Mail bekommen, dass ich in den Blinds bin. Und dann war ich...
Wie hast du reagiert? In welchem Moment hast du es mitbekommen? Warst du gerade irgendwie zu Hause nach der Schule und hast deinen PC hochgefahren und nachgeschaut? Ja. Oder wie war der Moment, wo du gesehen hast, krass, ich bin dabei?
Nee, ich weiß noch, bei Kids habe ich die Mail gar nicht selbst gelesen, sondern ich wurde überrascht. Ich bin, damals hatte ich meinen Rollerführerschein, bin durch Saarland gefahren mit meinem Roller, bin dann nach Hause gekommen und dann haben mich meine Eltern zusammen mit meiner besten Freundin und meinem besten Freund überrascht. Und mir gesagt, dass ich bei den Blind Auditions dabei bin.
Hat die die E-Mail bekommen wahrscheinlich, weil du nicht volljährig warst oder was?
Nee, also ja, ich glaube,
über den E-Mail-Account von deinen Ellies oder so.
Genau, es lief über die, aber die sollten dann ein Video machen, was man dann auch später gesehen hat in der Blind Audition, wo sie mich überrascht haben. Und ich habe es ja in der Folge davor schon angesprochen, ich war damals so ein sehr komisches Kind. Wusste gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Deshalb war das halt sehr unangenehm.
Hast du reagiert? Ihr Penner und bist gegangen,
oder? Nee, ich war halt so, ha, cool. Ja. Ich hatte gar keinen Plan, wie ich darauf reagieren sollte. Aber ich habe mich innerlich natürlich super gefreut. Und auch in der Zeit danach super gefreut. Ich konnte es noch nicht so zeigen. Genau, und irgendwann bin ich dann halt nochmal zu den Blinds dann nach Berlin eingeladen worden. Und haben noch ein bisschen Vocal Coaching gehabt. Und,
ach, vor den Blinds habt ihr Coachings schon gehabt?
Ja, so Vocal Coaching, wo man cool. Bandprobe noch, genau. Dann,
wie viele, wie oft?
Pff, gute Frage. Also ausreichend auf jeden Fall. Dicke und, ausreichend.
Und in welchem Moment hast du dir den Song aussuchen dürfen oder wurde dir das zugespielt aufgrund der Quali-Runden, die du hattest, wo die dann schon Aufnahmen hatten, haben die gesagt, du singst den oder hast du freie Wahl irgendwie oder?
Die haben sich dann für einen Song entschieden, den ich ausgesucht habe aus der Liste.
Also da waren ja mehr. Du hast eine Vorauswahl Songs. Und die haben das genau. Quasi final gesagt, dann wird's der.
Genau.
Okay, warst du zufrieden mit der Auswahl?
Ja, voll. Das war auch mein erster Pick. Also Bruises war ja dann der Song. Und mit dem habe ich mich auch schon beworben da, glaube ich. Also ich habe schon ein Video von dem Song eingeschickt, wenn mich nicht alles täuscht. Und war super zufrieden mit der Auswahl. Aber die sind auch sehr entspannter. Also wenn man jetzt sagt, oh scheiße, ich fühle mich gar nicht wohl mit dem Song, dann kann man auf jeden Fall auch mit denen reden.
Und hast du bei den Coachings auch schon die finale Instrumental-Version bekommen, die Band dann bei den Blinds spielt? Das frage ich mich ganz oft, wenn bei den Blind-Auditions oder auch später, wenn da eigene Versionen aus Songs gemacht werden, dann werden ja ganz oft die Songs richtig verkünstelt und dann ganz in andere Genres umgewandelt teilweise. Und dann denke ich mir, das kann ja nicht spontan sein. Du kannst ja nicht auf der Bühne stehen, das irgendwie vielleicht am Original halten wollen und dann ziehen die das in ein anderes Genre. Das geht ja nicht. Du musst das ja vorher irgendwie wissen. Wann bekommt man das denn mit?
Also ich hatte, bevor ich dann in Berlin war, den Cut zugeschickt bekommen von dem Song, also die gekürzte Version, aber noch mit der originalen Stimme drauf von Luis Capaldi. Und die konnte ich mir dann über eine Webseite so pitchen, wie ich das gerne hätte. Und hab dann, beziehungsweise auch die Stimme entfernt und hab dann darauf geübt. Und als ich dann nach Berlin gekommen bin und die erste Bandprobe hatte, danach hatte ich dann halt die Aufnahme von der Band. Genau.
Wie ist es, mit solchen Musikern zusammenzuarbeiten?
Geil. Es ist ganz witzig, weil MD, also so der sich um die Angelegenheiten der Band kümmert, der ist der Cousin von dem Produzenten, mit dem ich jetzt zusammenarbeite. Das ist super witzig.
Klein, die Welt. Wir hatten ja vorhin in der letzten Folge ja schon einige Querverweise mit drin. Oh. Ja, super spannend. Und Songauswahl wurde dann quasi getroffen aus deiner Vorauswahl. Vorbereitung, ihr hattet ein paar Coachings, du hast das Instrumental bekommen, dass du nach deinem Belieben noch ein bisschen anpassen konntest. Mhm. Hast du dir vorher auch schon Gedanken zu den Coaches gemacht? Also wir hatten ja deine Freunde, ich weiß nicht, ob Tom, kennst du die? Zufällig?
Die was?
Deine Freunde heißen die.
Nee.
Also ich kenne die dadurch, dass die Rap machen, aber so für Kinder.
Mhm. Ich kannte die vorher gar nicht.
Ich kannte die, weil mein kleiner Bruder die in Teilen gehört hat. Und weil ich das auch handwerklich cool fand, ist natürlich Rap für Kinder, aber ist an sich echt stark gemachte Musik. Also fand ich, also konnte ich auch was rausziehen, also coole Jungs. Lena Meyer-Landroth kennt man natürlich, Max Giesinger kennt man auch und Sascha natürlich auch. Das ist so diese Gruppe. Hast du dir vorher viele Gedanken gemacht? Wo möchtest du hingehen? Hast du da musikalisch überlegt, zu wem passe ich? Wer könnte mir was beibringen? Hast du mit deinen Eltern da gesprochen, mit was denkt ihr, was könnte vielleicht passen? Oder hast du dir vielleicht auch gar keine Gedanken gemacht?
Also ich muss dazu sagen, wir Talents haben die Coaches erst gesagt bekommen. Also die wurden erst verkündigt, als es tatsächlich auch dem Publikum verkündigt wurde. Also über Instagram zum Beispiel. Und deshalb habe ich erst die Info bekommen, wer denn auf den Stühlen sitzt, als ich schon in Berlin war, während den Vorbereitungen für die Blind Auditions.
Okay.
Und deshalb musste es natürlich auch eine relativ spontane Entscheidung werden. Und ich habe natürlich meine Eltern auch ein bisschen um Rat gefragt, aber ich wusste eigentlich schon von Anfang an, dass es Sascha werden wird.
Warum? Also, das sind ja alles, also offensichtlich alles coole Leute, würde ich jetzt mal
behaupten. Ja, voll. Ich meine, der eine von deinen Freunden, der war auch in der Band echt, glaube ich.
Die kenne ich.
Gitarrist.
Okay.
Damals, ja. Auch super lustig. Die waren also alle auch super lieb. Bei Sascha, ich habe mir nur gedacht, der hat super viel Erfahrung, ist ein cooler Typ, so von dem, was ich mitbekommen habe. Und ich hatte, tatsächlich später erst eingefallen, aber ich muss es jetzt mal kurz sagen, Sascha ist, also hatte einen Auftritt in Saarbrücken. Ich war nicht da bei dem Auftritt, aber ich war einen Tag vorher auf diesem Konzert, das war so ein Festival, wo mehrere Bands gespielt hatten. Und er hat einen Auftritt an dem folgenden Tag, genau, aber an dem Tag, an dem ich da war, bin ich dann da so ein bisschen rumgegangen und habe den Tourbus von ihm gesehen und habe mir nur gedacht, oh, der, das will ich später auch. Und es ist so witzig, wie sich die Wege dann später gekreuzt haben. Das ist so cool. Und ja, also wie gesagt, ist mir später eingefallen, aber mir war da schon klar, ich würde mich für Sascha entscheiden.
Das ist ja wahrscheinlich der kleine feine Unterschied, ne? Da von ihm hast du dann halt mal den Tourbus gesehen und das ist so ein Moment, der dich so flasht.
Ja.
Wo du, wenn sich dann halt die Wege kreuzen, denkst du, ja, okay, kann ja noch Schicksal sein, ne?
Ja.
Oder dann bist du halt direkt bei Sascha so, ja. Ich verstehe das schon irgendwie.
War in dem Fall dann noch unterbewusst, aber später habe ich mich dann dran erinnert.
Da hättest bestimmt gar keine schlechte Wahl treffen können bei den Leuten. Ich glaube, vielleicht geht man auch ein bisschen danach, dass man sagt, okay, wer hilft mir denn am meisten weiter, oder?
Ja, ja. Und ich habe auch von Anfang an gedacht, ich glaube, Sascha ist da die beste Wahl.
Ja. Und bist du
für mich halt.
Bist du bei deiner Vorentscheidung, wenn du vorher Tendenzen zu Sascha hattest, hast du da dann auf der Bühne, als sich alle vier umgedreht hatten, auch dran gedacht? Oder ist es dann ein Moment mit so einer Aufregung und Überwältigung und die Coaches erzählen ja dann auch ein bisschen was, ne? Die sagen, wie sie es fanden, die sagen, was sie dir bieten würden, wenn du in deren Team kommst. Oder ist das, was man sich vorher überlegt hat, da alles weg und man denkt dann eh nochmal neu drüber nach?
Also ich hatte es noch fest im Kopf, meine Entscheidung. Ich habe mir aber natürlich mal alles angehört noch von den anderen Coaches. Hatte aber die ganze Zeit im Kopf, okay, nee, ich entscheide mich für Sascha.
Und wie ist das, was ist das für ein Gefühl, wenn sich alle vier umdrehen? Bekommst du das mit beim Sing schon und denkst dir, wenn der erste umgedreht hat, eigentlich könnte ich jetzt auch einen Mic Drop machen oder oder bestärkt einen das und man sagt, oh, jetzt bin ich gelöst, jetzt kann ich richtig reinhauen oder ist man vielleicht doch eher aufgeregt, weil man denkt, oh, jetzt gibt's hier einen Promi, einen professionellen Musiker und der guckt mir jetzt auf einmal zu. Also wie geht man damit um?
Ich war, als die erste Person sich umgedreht hat, war ich super, super aufgeregt. Das hat man auch gemerkt während meiner Blind Audition, weil meine Stimme wurde so ein bisschen zittrig. Ich war so völlig überwältigt. Ich habe nur das Licht gesehen und war so, oh, scheiße, es geht weiter, geil. Und hab von da an einfach nur versucht weiterzumachen, ein bisschen gefreestylt.
Hat sich Sascha als erstes umgedreht? War das Sascha?
Ich weiß nicht, ob Sascha war oder Lena.
Ich glaube, ich weiß noch, das habe ich mir angeguckt, das Video. Ich glaube, Lena hatte gesagt, die war völlig begeistert von dir damals, ne, glaube ich.
Lena ist richtig shake angekommen zu dir, ne? Man hat das ja oft, dass bei gewissen Talents, merkt ihr kurz deinen Punkt, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Aber bei gewissen Talents, wenn du merkst, ey, den Coaches ist es wichtig, die wittern hier irgendwie, dass man mit der Person weit kommen kann, dann fangen die ja so an, so Spielchen zu spielen, ne? Mhm. Dann gehen die vor und singen mit den Talents oder bringen irgendwelche Sprüche oder irgendwelche besonderen Sachen, die sie vorher vorbereitet haben, holen irgendein Büchlein raus mit irgendeinem Spruch, rufen irgendjemanden an, das haben wir ja alles schon gesehen. Ja. Und bei dir kam Lena ja richtig vor, so ein bisschen auf Schmusekurs und so. Und du hast dann auch voll süß süß gesagt, irgendwie, dass du dezent überfordert bist und so, was ja auch das Normalste auf der Welt ist, wenn man ein Junge in dem Alter ist. Und dann kommt Lena Meyer-Landrut und man hat gerade 4 Euro Wasser und denkt sich, oh, was, Lena, ich stehe doch auf Sascha eigentlich. So, ja.
Das ist ein Wunder, dass man da nicht einfach anfängt zu schreien. Ne? Also einfach random
ich
anfängt zu
schreien ins Mikro. Alter, ich hätte mir einfach eingepinkelt.
Siehst du, und der nächste Schritt ist, du läufst nackt durch Berlin. So kommt die Scheiße.
Richtig. Das ist richtig. Ja. Das ist Problem. Aber ich glaube, ich kannte die auch noch aus meiner Staffel.
Oh, jetzt habe ich mich gerammelt. Aber wenn die vorkommt, das ist ja nochmal ein krasseres Kompliment quasi. Wow, okay, die geben sich ja offenbar gerade richtig Mühe. Checkt man das in dem Alter auch schon oder denkt man da gar nicht drüber nach in dem Moment?
Checkt man auch schon, ja. Ja, aber wie gesagt, ich habe meine Entscheidung fest im Kopf.
Ah. Das ist so verrückt. Richtig süß war, du hast ja die Entscheidung im Kopf gehabt und hast dann auch gesagt, ich gehe zu Sascha. Und direkt danach hast du an die anderen Coaches gerichtet so ein total süßes, aber ehrlich wirkendes Sorry noch nachgereicht. Was auch so richtig süß wie, oh, der Junge, der ist so gut erzogen, der entschuldigt sich jetzt auch noch bei den anderen, dass er nicht zu denen geht und so. Das hat auch nochmal super sympathisch gewirkt. Naja, du bist dann in die zweite Runde eingezogen, in die Battles. Und dort bist du angetreten gegen Rune und gegen Marius.
Ja.
Hat man noch Kontakt zu solchen Leuten, mit denen man da so eine Zeit hatte? Oder ist das so, dass sich das danach verliert, so wie es oft ist?
Zu beiden hatte ich noch so 1,5 Jahre ganz guten Kontakt. Zu Rune habe ich jetzt keinen Kontakt mehr, aber zu Marius hin und wieder mal.
Okay. Ja. Und ihr habt dort gesungen von Shawn Mendes in My Blood.
Genau.
Auch wieder keine THs, ich liebe das. Ansonsten hätte ich auch Tom das vorlesen lassen. Wer hat den Song ausgewählt? Wie oft wird sowas geprobt und wie viel Zeit liegt dazwischen? Das wird ja immer alles relativ zeitnah aufgezeichnet und dann nach und nach ausgestrahlt. Also wie lief das?
Also ausgewählt hat den Song Sascha. Wir sind dann irgendwann in so einen Raum gekommen, waren die Kameras da und hat er die Verkündigung gemacht quasi, dass wir drei den Song haben. War noch Nico Santos mit dabei.
Na klar.
Und dann hatten wir halt...
Der hat doch gefehlt.
Ja, yeah, ja. Da war so ein Pianist noch dabei und wir hatten den Song dann vor der Kamera das erste Mal so ein bisschen angesungen einfach. Und danach, also... Ich weiß nicht mehr, wie lange das alles gedauert hat, ehrlich gesagt. Aber wir hatten Vocal Coachings, wir hatten da Kontakt mit dem Side-Coach noch von Sascha, der lustigerweise auch meine zweite Single mitgeschrieben hat.
Ey, kannst du kurz eine Zwischenfrage machen?
Ja.
Bringen einem eigentlich die Vocal Coachings noch irgendwas, wenn man so lange Gesangsunterricht hatte?
Ja.
Echt?
Auf jeden Fall. Weil du musst dir so überlegen, du hast so lange Gesangsunterricht mit einem Gesangslehrer, einer Gesangslehrerin. Und dann hast du noch jemand anderen, der nochmal aus einer komplett anderen Perspektive auf dich und deine Stimme schaut und dir dann noch andere Tipps geben kann.
Stimmt. Ich glaube, ich wie bei Fußballtrainern auch, dass der eine hat mehr einen Fokus darauf und die Erfahrungen beim nächsten ist es so. Und gerade bei den Battles geht es ja auch darum, dass ihr nicht alleine singt, so alleine genau. Für dich kanntest du das her, sondern es geht ja auch, sich aufeinander abzustimmen und zusammen eine Version zu erarbeiten. Und ich glaube, das ist dann nochmal ganz andere Inhalte.
Ja, voll. Und das waren auch sehr, sehr wichtige Erfahrungen für mich, die ich da gesammelt habe. Hat alles super viel Spaß gemacht, natürlich auch. Auch allein nur das Proben. Also ich war da mit Rune und Marius auch im Hotelzimmer. Wir waren eigentlich, haben jeden Abend da noch geprobt.
Da macht man doch auch viel Halligalli bestimmt, oder?
Ja, klar. Ja. Nee, es hat einfach Bock gemacht und war eine sehr schöne Erfahrung.
Und dann habt ihr den Song gesungen und dann gab es Feedback natürlich und Sascha hat einen von euch dreien mitgenommen und das war es dann in diesem Fall tatsächlich du.
Ja.
Und jetzt auch in dem Moment das erste Take, man sieht natürlich deine Reaktion, es wird ja immer eingeblendet, ist ja immer toll zu sehen, wie die sich freuen. Und direkt im zweiten Schnitt sieht man, wie du deine Kontrahenten auch im Arm hast
und
bei dem bist. So, das finde ich auch total schön.
Aber man ist wahrscheinlich auch zusammen, ne? Wenn man so ein Zimmer teilt und so und immer zusammen übt. Ich glaube, das sind ja dann so... schon eine Art Freunde, also oder wenigstens Kumpels.
Also ich glaube, es wäre auch menschlich, wenn man da in dem Moment vielleicht nicht dran denkt, so gerade in dem Alter. Man ist ja auch völlig übermannt, glaube ich, an Emotionen. Man kennt so eine Erfahrungen nicht, man kennt so ein TV-Studio und so. Also würde ich auch verstehen, aber es ist halt super süß, wenn man sieht, wie du in solchen Momenten reagierst. Generell liebe ich das bei The Voice, wenn Leute emotional reagieren, ob die sich jetzt freuen oder auch, wenn sich jetzt keiner umdreht und du siehst, manche gehen cool damit um, manchen schießen richtig die Tränen in die Augen oder die weinen richtig und da muss ich fast immer, ich weine wirklich regelmäßig, wenn ich The Voice of Germany gucke, weil ich das so sehr fühle, wenn du diesen Traum hast mit der Musik und dann denkst du, ach, jetzt gibt's hier so eine riesige Chance und die bringt mich jetzt nicht weiter und so, das ergreift mich immer richtig, ich finde das ganz, ganz toll, wenn Leute auch die Emotionen zulassen und es nicht irgendwie runterdrücken. Und letztes Jahr bei The Voice Rap hat ja Kostja mitgemacht, unser erster Gast, den wir je hier im Podcast hatten. Und
ja, viel mit The Voice gemeinsam. Vielleicht sind das die Wege, die uns mal kreuzen.
Meinst du, wenn du dann wir uns mal bewerben
als Duett? Der hat den Bus damals gesehen und dann wieder getroffen. Wir fangen jetzt mit The Voice an und irgendwann sitzen wir vielleicht da mal, weißt du?
Kostja ist ja auch denkbar knapp nur an den Blind Auditions gescheitert. Und bei ihm hast du richtig gesehen, vielleicht liegt es auch mal daran, dass ich ihn kenne, wie dass er an ihm gearbeitet hat und so. Und ich fand das so toll, dass gerade auch ein Mann und gerade auch ein Rapper sagt, ey, ich lass das jetzt raus, so mir geht's gerade scheiße, so das kotzt mich gerade an, das ist eine negative Erfahrung, ich habe mir das anders gewünscht und mir schießen jetzt Tränen in die Augen, aber hey, ist so, ich find's toll, wie das immer menschelt dort. Und da zählen eben auch im Positiven diese Momente mit rein, wenn du dann dran denkst, ey geil, ich bin weiter, klar freue ich mich, aber ey, ich habe mit den Jungs jetzt hier Halligalli auf dem Hotelzimmer gemacht und wir haben viel zusammen geübt und ich hätte denen wahrscheinlich auch genauso gegönnt. Und es tut mir leid, es tut mir ehrlich leid, dass die raus sind und ich nehme die in den Arm. Und das sind eben genau solche Sachen, die ich genauso toll finde an dieser Sendung wie die gesanglichen oder die musikalischen Sachen an sich.
Man merkt halt den Unterschied zwischen gespielt und man merkt den Unterschied dazu, das tut mir gerade echt leid.
Ja. Man muss halt dazu sagen, es ist halt eine Fernsehsendung und es ist ein Wettkampf. Deshalb, ich muss kurz ein bisschen Kritik aussprechen, weil es wird ja deklariert als Battle, also so als ein Gegeneinander. Aber Musik ist ja irgendwie immer ein Miteinander und man versucht dann in dem Fall jetzt zu dritt einfach die beste Performance zu machen, die man machen kann. Und wir hatten auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, dass wir gegeneinander singen, sondern einfach, dass wir da zusammenarbeiten, um die beste Performance zu geben, die wir können.
Ja. Ja. Und es wirkt immer so gemein, natürlich, wenn dann jemand nach Hause geschickt wird, ne, und man fühlt dann mit denen mit und ist dann mit traurig. Aber es ist halt die Sendung, ne? Es gewinnt am Ende einer und das hat zur Folge, dass alle anderen rausfliegen müssen. Ja. So, das.
Und es hat auch im Endeffekt, muss man auch dazu sagen, es hat nichts mit deinem weiteren musikalischen Werdegang zu tun. Also egal, ob du jetzt gekürt wirst als beste Stimme Deutschland von The Voice, es hat ja auch noch viele andere wichtige Faktoren. Also es braucht noch viele andere wichtige Faktoren, die dir später deine Karriere ermöglichen.
Naja, es kommt einem in dem Moment natürlich riesig vor. Ne? Man hat in der Regel so eine Erfahrung nicht, so eine Bühne nicht, so ein Feedback von so Profis nicht. Und aber es ist natürlich nur ein Schritt. Und man kennt ja auch genügend Gewinner und Gewinnerinnen aus den letzten Jahren, die jetzt musikalisch sich nicht zumindest so etabliert haben, dass man das im Mainstream mitbekommen würde.
Ja, und also ich muss, ganz bekanntes Beispiel ist natürlich Zoe Wees. Die ist damals von Control. I don't wanna lose control. Die ist bis in die Sing-Offs gekommen.
Gut gesungen, by the way.
Ja, danke schön.
Das Talent.
Und ich Gänsehaut.
Die ist auch in Team Sascha bis in die Sing-Offs gekommen und hatte halt dann irgendwann ein paar Jahre später diesen Song rausgehauen und war ja dann mit dem Song wirklich weltweit ganz weit oben dabei. Also es hat...
So krass, was so ein Song mit einem machen kann. Ne? Ja. Also der kann dich ja... Ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar einfacher, wenn man so ein Ding rausbringt, nach oben zu kommen, als sich dann oben zu halten, wahrscheinlich, schätze ich mal. Ja, also ich meine, klar, man braucht die Idee, man braucht alles drum und dran, es muss schon passen, aber sich dann da zu halten, ist, glaube ich, nochmal eine Ecke schwieriger.
Ich glaube, das wissen auch viele nicht, die sich damit befassen. Ich glaube, es gibt ja nachgewiesenermaßen unfassbar viele talentierte Sänger und Sängerinnen auf dieser Welt, ne? Ja. Und wenn du jetzt aber nicht selber Musik machst und das mal so ein bisschen kennengelernt hast, dann bist du natürlich wahrscheinlich auch überfordert, wenn du da gewinnst oder weit kommst und da kommen Leute auf dich zu. Das ist halt Arbeit ohne Ende, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ich bin jetzt hier Popstar und schlafe immer aus und gehe eine Stunde ins Studio und dann gehe ich nach Hause und trinke Sekt am Pool, sondern du arbeitest halt. So, und das alle Profimusiker, alle, die es irgendwie geschafft haben, das sind Arbeitstiere. Die stehen früh auf, die haben ihren strukturierten Tag, die machen ihre Sachen und arbeiten. Und ich glaube, sich darauf einzulassen, dass diese ganze Szene auch unromantische Teile hat. Ich glaube, das ist für viele erstmal eine Hürde, über die man vielleicht nicht unbedingt drüber kommt und vielleicht auch nicht unbedingt drüber will, wenn man dann merkt, ach,
genau, das ist der Punkt.
Business kann auch eklig sein und so und vielleicht möchte ich das dann doch gar nicht. Ja.
Ich will noch einmal ganz kurz zu dem The Voice-Thema zurückkommen. Also wenn irgendjemand mit dem Gedanken spielt, sich irgendwann mal da anzumelden, man sollte es halt mehr als Sprungbrett sehen und nicht als alles oder nichts.
Mein Bruder hat mich mal angemeldet und dann sollte ich ein Video hinschicken, wie ich rappe. Und dann habe ich aber gedacht, boah, nee, ich kann das doch und habe einfach ein Musikvideo geschickt und dann nie wieder was von denen gehört. Verstehe ich natürlich auch. Ist nicht so gut gelaufen. Naja, dann bist du die dritte Runde eingezogen bei The Voice Kids und warst in den Sing-Offs, hieß es damals ja noch. Mhm,
genau.
Und dort hast du wieder von Luis Capaldi Bruises gesungen.
Ja.
Warum der Song nochmal? Und warum bist du nicht weitergekommen? Weil ich habe das nur noch bei YouTube gefunden und da hast du nur noch diese Gesangsausschnitte und danach mal kurz ja, nein und so, aber darüber hinaus nicht. Also da fehlen mir dann die Hintergründe, soweit konnte ich nicht recherchieren, leider.
Genau, Bruises habe ich nochmal gesungen. Also das war das Konzept, dass man halt in den Sing-Offs wieder dasselbe singt wie in den Blind Auditions, um quasi zu checken, inwiefern man schon was gelernt hat und ob man den Song besser performen kann durch die Erfahrungen, die man dann in der vergangenen Zeit, in den vergangenen zwei Runden gemacht hat.
Also haben das alle machen müssen,
genau,
quasi. Okay.
Genau, richtig. Und danach, wenn dann alle gesungen haben aus einem Team, hat sich der Coach quasi für zwei entschieden, die dann weiterkommen ins Finale. Ja.
Okay, und da war der Weg für dich vorbei an der Stelle. Hast du da nochmal dezidiert irgendwie Feedback bekommen? Warum?
Nee, ich habe auch ehrlich gesagt nicht so nachgefragt. Also ich war auch sehr froh drum, weil du, im Endeffekt haben sie sich 5 Wochen später gemeldet.
Ja.
Ja, ich habe das gar nicht hinterfragt. Also wird schon irgendwo einen Sinn gehabt haben.
Das hatten wir ja dann, ne? Sascha hat sich gemeldet ein paar Wochen später bei dir und dann zack, Label, das 7-1 Star Watch hieß, bei dem der mittlerweile nicht mehr.
Genau,
genau.
Bin ich auch nicht mehr, das ist und auch das hauseigene Label von ProSieben.
Genau, und die sind untergeordnet bei der 7-1 Entertainment Group, genau. Die wiederum untergeordnet sind bei ProSieben Sat.1 Media. Das heißt, deine eigentlichen Labelchefs sind Joko und Klaas.
Ja.
So kann man das mal sehen.
Wie eng seid ihr?
Nee, Joko und Klaas haben doch eine eigene Firma, oder? Das ist doch die Florida Entertainment.
Genau, das ist deren Entertainment-Firma, ja. Aber die waren ja,
oder 7-1 Star
Wars, arbeiten ja mit ProSieben zusammen.
Ja. Genau. Genau. Ja, mit denen gehe ich immer so im Sommer einmal in Urlaub, gehen wir immer an den Strand baden. Bin sehr gut mit denen.
Mhm. Klar.
Nee, ich wäre gern sehr gut mit denen. Ich war einmal bei Late Night Berlin bei der Aufzeichnung dabei.
Geil.
Da ich im Publikum gesessen.
Boah, stark.
Übel Bock gemacht.
Übel Bock. Da würde ich auch gerne mal hin.
Wer war Band? Weißt du das noch? Die haben ja immer ganz coole Artists mit dabei.
Band, wer noch aufgetreten ist.
Die haben ja meistens eine Band pro Sendung, oder?
Ich habe auch überlegt, die haben da immer die gleiche Band, habe ich gerade gedacht.
Ach so, ja. Also nicht die Sendungsband.
Nee, ja, genau.
Ach so, nee, okay. Auch gedacht.
Nee, bei der Folge ist Herbert Grönemeyer aufgetreten.
Ja, geil.
Ist ja auch ein ganz geiler Typ, ne? Also wenn man den so quatschen hört, ist immer ganz witzig.
Das ist so krass. Ich habe den vor 2 Wochen nochmal getroffen auf einem Event im Polyton, was so eine Preisverleihung ist für Newcomer-Künstler. Die auch unter anderem von ihm ins Leben gerufen wurde. Und da ist er auch nochmal aufgetreten mit Sorobani, heißt er, glaube ich, und noch einer anderen. Die haben gesungen Zeit, dass sich was dreht. Und das war der erste Auftritt, wo alle drei den zusammengesungen haben. Richtig froh, dass ich da dabei war. Voll geil.
Geil, ey.
Krieg ich direkt Fußball-WM 2006 Fieber, wenn ich von dem Song höre. Geil. Naja, dann war die Reise bei The Voice Kids also vorbei. Wir haben schon drüber gesprochen. Es kam Zusammenarbeit mit Sascha, es kamen eigene Singles, es kamen die ersten Auftritte, die ersten Erfahrungen mit Label und so. Und dann hast du dir irgendwann gedacht, nach Rücksprache mit wem wahrscheinlich, also kannst du auch nochmal erzählen, wie kamst du dazu, dass du gesagt hast, ey, The Voice of Germany 2024, das probiere ich auch nochmal.
Ich bin ja im Oktober nach Berlin gezogen und hab mir dann irgendwann gedacht, ja, jetzt sind die Wege ja auch nicht mehr so lang. Kannst ja einfach mal
musst du nicht mehr nach Frankfurt jetzt zu diesem Vorhang? Genau.
Ich habe gedacht, lass doch einfach nochmal probieren. Ich habe ein paar Ideen für, wie das nächste Jahr aussehen soll. Und denk mir halt, ist vielleicht nochmal ein ganz guter Push für mein Social Media Dasein und wäre natürlich auch ganz cool, da ein bisschen Publikum nochmal mitzunehmen für dann meine eigenen Projekte nächstes Jahr. Und dann habe ich mich angemeldet und lustigerweise komme ich dann auch irgendwann in die Blind Auditions.
Und die Qualifikationsschritte waren ähnlich wie bei The Voice Kids?
Ja.
Okay, und mit welchen Songs bist du diesmal angetreten?
Ich habe mich angemeldet mit Trouble in der Version von Austin Butler aus dem Elvis-Film. Kennt ihr?
Nein.
Ich kenne das Lied, aber nicht was du meinst.
Ich kenne Elvis.
Die neue Version kenne ich. Ich kenne
Elvis. Es ist Trouble von Elvis.
Okay.
Nur ich habe es in der Version gesungen aus dem Film quasi. Okay. Austin Butler, also der Schauspieler, der Elvis gespielt hat, gesungen hat. Genau, den habe ich eingeschickt und eigentlich nur als Meme. Eigentlich habe ich gedacht, ja, wäre ganz lustig. Habe ich auch noch I'm Just Ken mit eingeschickt. Die hätten niemals gedacht,
dass ich den wirklich bekomme. Das ist ja dann wirklich geworden, ne?
Ja, ja. Die hätten niemals gedacht, dass ich den wirklich bekomme am Ende. Und hab den dann wirklich bekommen am Ende.
Aber du wusstest ja wahrscheinlich schon, dass je nachdem, mit welchen Songs du jetzt in die Vorrunden reingehst, dass einer davon der Song werden könnte, den sie dir später geben, oder?
Ja, ja, aber ich habe gedacht, okay, der wird ja auch niemals auf dieser Liste stehen, wo ich nochmal 15 Songs auswähle. Oh. Er stand auf der Scheißliste.
Es gibt so viele Lieder, nee.
Ihr wisst, was ich meine. Ja, vor allem, wenn es viele Lieder gibt, die man dann nicht nehmen kann und dann denkst du, okay, das ist ein Film, der ist noch nicht allzu lange draußen und so, das ist jetzt...
Eben.
So. Ich habe den auf der Liste auch nicht ausgewählt.
Ach was?
Aber ich hab ihn dann in der finalen Auswahlrunde gesungen, weil sie sich den gewünscht haben.
Ja.
Ja, und dann wurde der Song quasi gewählt für die Blind Editions. Ich war nicht so zufrieden mit der Auswahl, was aber im Endeffekt auch meine Schuld war, weil ich habe ihn ja eingeschickt. Aber die waren auch super zuvorkommend. Die haben auch gesagt, ja, ey, wir können den Song auch ändern, wenn du dich damit nicht so wohlfühlst.
Cool.
Und ja, da hat mich mein Ego bekommen. Da habe ich gesagt, nee, ich sehe das als Challenge an. Aber ich war nicht so zufrieden mit dem Song, was aber, wie gesagt, meine Schuld war.
Kam das sofort, dass du gesagt hast, nein, wir ändern den Song nicht? Oder hast du wenigstens kurz drüber nachgedacht und gesagt?
Ich habe kurz drüber nachgedacht, ja. Aber ich wollte ihn dann nicht ändern, weil ich habe gedacht, okay, das ist ein Song, der ist richtig viral gegangen, vielleicht gibt's da ein paar mehr Klicks und dann machen wir den.
Was hast du wahrscheinlich? Man denkt wahrscheinlich auch, dass die werden ja auch sich Gedanken gemacht haben, warum sie dir diesen Song jetzt gerade geben. Ja. Die werden ja auch irgendwas gesehen haben wahrscheinlich. Klar. Die wollen ja auch, dass die Sendung so gut wie möglich wird. Also ist ja auch in deren Interesse.
Was wäre deine erste Wahl gewesen?
Oh, ich hätte am liebsten was von Frank Sinatra gesungen.
Oh, was geil.
Das wäre voll geil gewesen. Ich hätte mich auch damit bewerben sollen jetzt so. Im Nachhinein ist man da immer ein bisschen schlauer. Oder was auch richtig geil gewesen wäre Cry Me a River von Michael Bublé.
Oh ja.
Auch richtig wild gewesen.
Das stimmt. Ja. Und dann lief das quasi genauso, die haben dir den Song dann zugeschrieben und du hast wieder das Instrumental bekommen, was du wieder ein bisschen anpassen konntest. So, und dann waren die Prozesse quasi wieder die gleichen.
Ja.
Okay. Und weiß man eigentlich, was man bekommt, wenn man The Voice of Germany gewinnt? Also gibt's da Preisgeld, gibt's da Plattenvertrag, gibt's da Studiozeit, gibt's da erstmal überhaupt nichts und es reicht, dass das Sprungbrett an sich ist und man gesehen wird und die Bühne bekommt oder?
Stimmt, bei DSDS kriegt man ja irgendwie 50.000 oder so oder 100.000 und einen Plattenvertrag kriegt man da, ne?
Ich weiß es
nicht. Es ist gestern übrigens vorbeigegangen, also am 9. November oder so, gestern war Finale und da kriegt man einen Plattenvertrag und 100.000 Euro, glaube ich.
Da sieht man nochmal, wie lang sich The Voice zieht im Vergleich zu DSDS, weil die haben ja ungefähr zeitgleich gestartet.
Ja, aber DSDS ist da eigentlich auch immer ein anderer Zeitraum, oder? Das ist eigentlich immer so Januar, Februar. Ich habe dieses Jahr gar nicht mitbekommen, dass das ist.
Ich möchte das auch gar nicht gucken.
Auch die schlechtesten Quoten seit gefühlt 1000 Jahren. Ja, ich auch nicht, aber ich habe das halt gelesen.
Ich mag das nicht, dass da auch Leute dabei sind, die bewusst vorgeführt werden, weil die jetzt nicht so gut singen können, die dann trotzdem irgendwie da reinkommen. Ich mag das nicht, wie Leute dort geschämt wurden über Jahre. Es soll ja nicht mehr ganz so schlimm sein, wie es mal gewesen ist. Aber das hat für mich irgendwie so jetzt völlig martialisch dargestellt, aber so ein bisschen Blut an den Händen, dass ich sage, boah, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf.
Ja, ich kann auch mit den Leuten nicht so viel anfangen, die dort in der Jury sitzen, ehrlich gesagt.
Hä, Pietro Lombardi?
Sitzt der noch nicht?
Ja, ich glaube, der ist dieses Jahr dabei, ja.
Aber die wollten den jetzt schon wieder raus haben, weil er angeblich schon wieder seine neue Freundin geschlagen hat. Also keine Ahnung, was hier los ist, aber...
Gar nichts mitbekommen.
Also, okay, halte ich lieber raus, das ist sein Ruf, der da kaputt geht.
Nicht meiner. Deiner. Ich bin ja auch nicht Alessio, aber hauptsache dem geht's gut. Nee, also ich will mich ja jetzt nicht zu äußern, aber vielleicht... Also ich meine... Das wurde jetzt so.
Du kommst ins Gefängnis, Tom. Du kommst auch, was du sagst.
Das wurde so in den Medien hochgepusht. Ich will damit sagen, ob das so ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Das weiß keiner. Außerdem.
Wir müssen einfach rauspiepen, über wen es geht. Dann kannst du auch nicht verklagt werden. Das ist alles gut.
was bekommt man, wenn man gewinnt? Weiß man das? Hat man da irgendwie was gesagt oder?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich damit gar nicht befasst. Ich weiß es nicht. Ich habe echt keinen Plan.
Ist ja scheißegal.
Könnt ihr auch selber googeln, Leute. Also, wenn euch das interessiert, google ich halt einfach, was man da gewinnt. Ich hätte es auch machen können, ich hab's vergessen.
Also ganz ehrlich, aber auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen.
An deiner Stelle wäre mir das auch völlig egal.
Ja.
Wirklich völlig egal. Es ist ja, allein dieser Prestige ist ja viel mehr wert, als diese ganze Kacke, die man da gewinnt. Kacke, in Anführungszeichen. Also, nicht despektierlich gemeint. Wenn man das, was Despektierliches sagt, sagt man das immer hinterher.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, es ist seit letztem Jahr ein anderes Label dabei, was die Talents unter Vertrag nehmen würde. Und soweit ich weiß, wurde auch seit letztem Jahr mehr mit den Gewinnern noch gemacht als in den Jahren davor. Ich glaube, davor hat es Universal gemacht und die sind dann irgendwann abgesprungen und jetzt macht es ein anderes Label. Und die investieren auch Geld jetzt in die Gewinner und schauen, dass da Singles rauskommen. Oder halt auch Albumoptionen oder so. Also ich glaube, das ist schon so ein Vorteil, wenn man quasi gewinnt. Ich habe keine Ahnung, wie die Konditionen sind jetzt. Aber ich glaube, das wird gemacht, dass da auf jeden Fall irgendwie was rauskommt später. Ja.
Und du bist rausgekommen auf die Bühne mit I Just Ken bei den Blind Auditions.
Ja.
Aufregung wie auch sonst vorher schon, dass du sagst, das kam erst so 10 Minuten vorher oder ist es bei so einer Sendung anders dann?
Hier war es tatsächlich, weil ich ja nicht so zufrieden war mit dem Song Anders. Ich hatte die Situation auch vorher noch nicht, aber das war wirklich so Stress. Eine Stresssituation für mich, wo ich einfach nur froh war, als ich fertig war. Ich hatte auch während den Proben, die Band hat schon extra mehr Proben mit mir gemacht, weil ich einfach nicht so reingekommen bin, hatte ich wie so ein Kloß im Hals.
Aber war es dann zu spät nochmal zu wechseln oder hast du dich dann nicht mehr getraut zu fragen, weil es war ja jetzt schon so ein bisschen eingeschliffen oder?
Also es ging schon, ich konnte schon singen, aber war jetzt nicht unbedingt so happy mit der Performance und deshalb ist auch am Ende das bei rumgekommen, was bei rumgekommen ist.
Das haben die Coaches ja im Endeffekt auch so ähnlich zumindest gesagt, ne? Das war ja das Feedback.
Ja, Kamerad hat ja auch gesagt, es war einfach die falsche Songwahl, weil es einfach zu monoton war und man jetzt eigentlich nur die Stimmfarbe so richtig mitbekommen hat, aber jetzt nichts von der Range, von dem, was meine Stimme eigentlich kann.
Wie weit vor diesem Auftritt konntest du das letzte Mal eine Mahlzeit zu dir nehmen? Und dann kriegt ihr irgendwann so einen nervösen Bauch. Bei mir ist das meistens so, dass ich eigentlich ab 3 Stunden vorm Auftritt kriege ich nichts mehr rein. So ganz trockenen Mund.
So war es auch. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Tageszeit es gedreht wurde, ehrlich gesagt. Deshalb keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich davor jetzt nicht unbedingt was gegessen habe.
Ja. Und hast du vorher nochmal einen Angstpisch gemacht? Muss man dann nochmal vor Aufregung auf Toilette?
Ja, kurz davor.
Ja.
Das war bei
haben die da direkt nochmal, bevor du auf die Bühne gehst, da irgendwie noch eine Toilette, wo man kurz nochmal reinspringen kann?
Nee, man muss dann immer durch den Mitarbeiterbereich und dann
zu der Toilette
von denen über. Aber ich hatte genau dasselbe bei The Voice Kids auch, vor der Blind Audition. Das ist irgendwie so Tradition schon geworden.
Ist ja auch normal.
Ja.
Kommt ja mit der Aufregung.
Wenn ich aufgeregt bin, muss ich überhaupt nicht pinkeln. Ich verstehe das Ding verstehe ich nicht. Wirklich nicht.
Krass. Ich muss doch danach direkt nochmal pinkeln. So viel Spannung, die dann abgefallen ist.
Ey, was hat das mit der Blase zu tun?
Das
macht für mich keinen Sinn. Habe ich ja nie verstanden. Das geht ja ganz vielen Leuten so, ne?
Ja, ja.
Und du bist ja dann vor dem Auftritt mit den ganzen anderen Talents in einem Raum. Zumindest wird es im Fernsehen so dargestellt. Ist das wirklich so auch?
War es bei der Blind Audition auch schon so?
Also
bei der Blind Audition war es nicht so.
Wo ist man da und kann man sich da überhaupt warm machen? Weil ich denke immer, wenn da alle zusammensitzen und jeder macht sich warm, das ist doch ein Wirrwarr und...
Also man ist da nicht in so einem Studioraum, wo man mit den Talents zusammensitzt, komplett alle in Maske und Outfit, das nicht.
Okay.
Das war dann bei den Battles so. Aber man hatte quasi so einen Aufenthaltsraum, wo es dann noch Essen gab, Snacks, Getränke, Tee, Kaffee, alles. Also wirklich sehr gut versorgt geworden. Und wir hatten so 2, 3 Ruheräume, wo man sich dann mal zurückziehen konnte, sich einsingen konnte, noch einmal den Song durchgehen kann.
Und da durften dann immer die rein, die dann demnächst irgendwie so dran sind oder wie, dass man dann... Da
konnte eigentlich jeder rein, der gerade im Wartebereich war und gerade nichts zu tun hatte.
Okay.
Ja, also man hat sich das dann irgendwie untereinander so aufgeteilt, dass das alles gepasst hat. Gab's auch nie Stress oder so.
Ja. Das habe ich mich immer gefragt, wenn du im Fernsehen siehst, wie dann alle irgendwie zusammen rumsitzen und quatschen. Mhm. Und dann ist das ja so geschnitten, dass du den nächsten Moment halt siehst, wie die auf die Bühne gehen. Mhm. Ich meine, wie geht das so? Weil es sind ja ganz viele Leute, die dann auch eine musikalische, eine gesangliche Ausbildung hatten. Ja. Die gehen ja nicht hoch, ohne sich warm zu machen. Ich habe es immer nicht gecheckt, wie das vonstatten geht.
Aber man muss dazu sagen, man hat so circa 1 Stunde vor dem Auftritt noch einmal so eine Session mit einem Vocal Coach, wo man sich dann mit dem nochmal warm singt, noch kurz einmal den Song durchgeht, alles checkt.
Okay, also die gehen auf Nummer sicher, dass ihr warm seid.
Ja, also es wird sich wirklich sehr, sehr gut um die Talents gekümmert. Es war sogar eine Psychologin noch da.
Ach, geil.
Für Leute, die jetzt irgendwie komplett bei denen gar nichts mehr gingen oder die einfach Sorgen hatten oder irgendwas, wo man...
Wirklich?
Ja, wo man mit ihr reden konnte. Und also es wird sich wirklich extrem gut um die Talents
super gekümmert. Super
schön. Wie oft wird die in Anspruch genommen? Oder überhaupt?
Also öfter schon, ja. Die ist immer da.
Kommen die da selber rum und fragt und macht und
ja,
oder wie darf ich mir das vorstellen? Hat die ein eigenes Büro oder
so? Ja, die hat so einen eigenen Raum.
Und hat die wirklich krass.
Ja, die mischt sich immer so ein bisschen unter die Leute, fragt,
ist ob alles immer gut da? Ist.
Die nicht immer, aber die ist so oft da, dass jeder so eine kleine Session mal in Anspruch nehmen könnte.
Krass. Ja. Hast du es auch gemacht?
Ich habe das auch gemacht, tatsächlich wegen dem Song.
Weil der dir nicht so gelegen hat, meinst du?
Genau, um mir nochmal so ein bisschen Vermut zu sprechen
hat
zu lassen.
Hat das geholfen?
Ja, hat geholfen. Auf jeden Fall.
Ey, krass, das habe ich jetzt nicht erwartet.
Das ist sehr modern und eine Stelle, die man so einer TV-Produktion nicht unbedingt zutraut, dass die an sowas denken, aber das klingt ganz, ganz toll. Also gerade Musik ist ja unfassbar intim und die Leute stehen dort unter Druck, Leute empfinden den unterschiedlich und so. Ja. Gibt Erfolg und Niederlagen, das sind ja extreme Gefühle, die du da hast und finde ich riesig, dass die
ich
da...
Ich bin auch völlig positiv weiter, jemand, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Ja. Und das war tatsächlich auch dieselbe, die bei The Voice Kids 4 Jahre zuvor auch schon da war. Aber da habe ich das noch nicht in Anspruch genommen, weil also da habe ich es nicht so gebraucht. Irgendwie. Aber die war, also die ist wirklich immer da, ist auch einfach super lieb und da braucht man gar keine Scham zu haben, sich irgendwie da mit ihr zu treffen und nachzufragen, ob man mal mit ihr sprechen kann. Das war auch bei den Talents, also alle, ja, es gab da keinen Stress.
Sowieso bei sowas keine Scham. Also wenn es irgendjemandem nicht gut geht, es gibt einen Grund, warum es diese Jobs gibt und es gibt vor allem gibt's einen Grund, warum die alle ausgelastet sind und du kaum irgendwie noch Plätze findest, weil es wichtig ist, weil es hilft und jeder, der da irgendwie Hilfe braucht, drücke ich die Daumen, dass er die Kraft hat oder sich irgendwo Hilfe holen kann, um dort irgendwie die professionelle Hilfe zu bekommen.
Ja.
Ja, supporte ich. Und du bist dann, hat man vorher... Man kommt durch diese Tür durch, ne? Licht wird blau und so, man geht dann davor. Kennt man das vorher schon? Geht man das mal ab? Gibt es sowas wie eine Generalprobe? Hat man da einen Monitoring-Check vorher? Also man war dann schon mal da drin, ja?
Ja. Muss.
Was hat man für Monitoring? Hat man da irgendwie einen Knopf im Ohr oder hat man da Monitor auf der Bühne stehen? Oder?
Man hat Monitoring auf der Bühne stehen. Und also es wird alles, so wie du dich wohlfühlst, eingestellt. Man hat dann die Proben mit der Band auch da auf der Bühne. Und ja, dass halt einfach alles glatt läuft, dass man sich selbst wohlfühlt.
Und ist das da hektisch, 5 Minuten und wieder raus und der nächste rein, oder?
Nee, ist nicht hektisch. Also natürlich muss man da irgendwie einen Zeitplan einhalten, aber wenn auch mal ein bisschen mehr Zeit gebraucht wird, ist das auch kein Problem, dann kann man da reden. Oder genau, also da wird auf jeden Fall sehr, sehr gut auf die Talents eingegangen und da hat jeder die Vorbereitung, die er braucht.
Und wenn man die anderen da hört oder sieht, hat man da so eine Art Imposter-Syndrom, dass man sich denkt, boah, Alter, die sind alle voll krass, und was mache ich denn eigentlich hier, dass man sich so vergleicht, oder?
Voll.
Ach, das ist voll eine gute Frage.
Das ist einfach so. Es hatten auch super viele, ich habe auch mit vielen anderen Talents darüber gesprochen und sagen auch ganz viele so super offen, wenn man dann in diesem Aufenthaltsraum ist, boah, ihr seid alle so krass, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Das haben alle so ein bisschen und deshalb ist es auch nicht schlimm, weil das bindet alle nochmal so ein bisschen näher zusammen.
Das ist so dieses typische, ich bin da nur der Typ von nebenan Gefühl, aber im Endeffekt waren das alles mal nur Typen von nebenan oder sind auch noch Typen von nebenan.
Ich bin doch nur der kleine Jay-Z.
Ja, genau. Jay-Z hat auch mal klein angefangen, der hat auch mal gedacht, boah, was mache ich hier? Ne? Und jetzt denken sich alle, die neben ihm sitzen, what the fuck? Das geht halt bei jedem so los, ne? Aber das ist schon, ich kann das völlig nachvollziehen, das Gefühl, das ist schon echt verrückt. Aber verrückt gut.
Und diesmal in der Jury kein Sascha. Was machen wir da?
Ja, du war ja auf der anderen Seite auch gut, ne?
Wir haben diesmal dabei Kamerad, wir haben dabei Mark Foster, wir haben dabei Yvonne Katterfeld und wir haben dabei Samu Haber.
Ich frage mich, ob das überhaupt möglich gewesen wäre, dass ich da mitmache, wenn Sascha nochmal in der Jury gewesen wäre.
Ah, der ist befangen. Die hätten Sascha rauswerfen müssen, wenn du da hingehst.
Ja, oder mich halt. Wahrscheinlich eher mich.
Nein. Mach dich nicht kleiner.
Du hast immer mehr Leuten gespielt als Ed Sheeran. Sascha ist das Problem.
Sascha aber auch.
Was?
Achso, Sascha hat mitgespielt.
Also. Ach, stimmt.
Ja. Der war ja quasi wegen mir auch da.
Sehr gut.
Nee, ich war auch super happy mit den Coaches. Also ich kannte Kamerad nur von seinem einen Radiosong. I believe I ran on a sleep. Ich kannte den Typen nicht. Ich hatte mal 1-2 TikToks von ihm angezeigt bekommen, aber kannte ihn als Person nicht. Und er ist ein super guter Typ.
Ich kannte ihn auch nicht, aber der hat ja auch 1-2 Mal selber das Mikrofon genommen. Unfassbar geil. Oder auch wenn er die Gitarre da nimmt und dann mit rumrockt. Also er hat ja auch richtig was auf dem Kasten.
Voll.
Geiler Typ.
Ja. Mega.
Präsentiert sich super angenehm.
Darfst du da schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also im Sinne von, wer ist denn der Coolste von den Vieren? Der muss ja eigentlich theoretisch parteiisch sein.
Nee, Yvonne ist so unfassbar lieb. Es ist so ein Herzensmensch. Ist verrückt.
Ich guck die Frau an und denk genau das.
Ja.
Ohne Scheiß, ich sehe Yvonne Katterfeld und denke mir, die muss lieb sein, die ist richtig lieb.
Und dann kriegt die immer die Frotzeleien von Mark Forster da reingedrückt, der so eine spitze Zunge hat. Ich finde den unglaublich lustig dafür, dass er jetzt kein Comedian ist, sondern Musiker ist. Der hat so geile Sprüche immer parat und die Yvonne, die trägt das immer mit einer Würde und lächelt das so charmant weg. Und ich denke immer, Hut ab.
Das passt richtig gut.
Ja. Yvonne ist auch so super lieb, die schickt mir auch nach jeder Runde immer so eine Sprachnachricht über Insta. Ja, ey. Warst du zufrieden mit deiner Performance? Ich fand das jetzt super cool. Ja. Und euer Battle, das war so, also es war wirklich so mein Highlight.
Hat ja sogar eine Insta-Story gemacht dazu und jetzt hat sie sogar offiziell mitgesagt, dass das eins ihrer Highlights war. Ja, geil. Ja,
super lieb.
Und du hast Angels Ken gesungen und dann hat sich ja erst im allerletzten Moment Yvonne Katterfeld umgedreht. Das heißt, du hast den Song gesungen, du hast dich vorher nicht wohlgefühlt, du warst nochmal bei der psychologischen Betreuung und hast mit der Frau nochmal gesprochen, um nochmal ein bisschen Kraft schöpfen zu können. Und dann singst du da und singst du da und singst du da und es dreht sich keiner um. Wie geht's dir da menschlich? Schlecht. Das glaube ich. Also erzähl mal bitte, wie das ist.
Ja, war nicht cool. War kein so angenehmes Gefühl, sag ich mal. War Stresssituation. Da war ich auch sehr froh, dass sie sich dann am Ende umgedreht hat. Ich war natürlich, muss ich dazu sagen, nicht so zufrieden mit meiner Performance da. Was super schade ist, weil, ja, keine Ahnung, ich hätte mir halt gewünscht, dass alles irgendwie cooler läuft, aber im Endeffekt haben die Randbedingungen dann einfach generell nicht so gestimmt. Aber trotzdem so, dass das Beste rausgenommen, die Erfahrung rausgenommen und genau das bringt einen ja dann auch später weiter.
Und du bist durchgekommen. Also es hat sich jemand umgedreht. Also von daher alles cool. Und das, obwohl du nicht mal dein A-Game quasi liefern konntest. Ja. Trotzdem hat gesagt, ey, ich nehme dich mit, ich sehe da was. Aber ich stelle mir das so schrecklich vor, dort zu singen. Und dann dreht sich keiner um. Und dann im allerletzten Moment. Boah.
Krass. Aber irgendwie ist es ja dadurch dann nochmal umso geiler, weil du bist schon so an einem Tiefpunkt. Und dann holt dich da nochmal jemand raus und sagt, ja, hier, geil.
Ja.
Und du denkst dir, ja geil, weißt
du? Und nee, das muss ja so ein verrücktes Gefühl sein.
Ja.
Und natürlich wolltest du zu 100% zu Yvonne, ne? Du hast ja schon seit 2012 hast du gesagt, ich muss unbedingt zu Yvonne ins Team. Ja. Aber angenommen, Yvonne hätte sich nicht umgedreht. Mhm. Nur mal angenommen. Wer von den anderen dreien hättest du am ehesten gesagt, jetzt mit deiner Erfahrung auch nach der The Voice Kids Edition, wo gehe ich hin, mit wem würde ich arbeiten?
Boah, die Frage schon abgebrochen.
Hättest du gesagt, dann nicht.
Nee, dann. Also Yvonne, danke für nix, ne?
Ja.
Das ist eine gute Frage.
Vor allem schön gestellt.
Ja, ich glaube, ich hätte am Anfang wahrscheinlich auf die Stimme gehört und wäre zum Markt gegangen.
Hast du dir da keine Gedanken vorher gemacht diesmal?
Hä?
Hast du dir vorher keine Gedanken gemacht diesmal?
Gar nicht. Ich bin einfach super entspannt da reingegangen und habe mir gedacht, es passiert jetzt, was passiert und ich bin mit jedem Outcome happy und Punkt.
Du hast noch nie einen Mark Foster Bus gesehen früher, ne?
Nee.
Daran hat sich erlegen.
Ja, das ist... nee, also anfangs war mir schon direkt klar, ich würde sowieso zu Yvonne gehen. Aber ich glaube, hätte sie sich nicht umgedreht und die anderen hätten so ein bisschen was gesagt, ich glaube, ich wäre zu Kamerad gegangen. Weil ich finde einfach, der ist ein super cooler Typ und ich glaube, es hätte auch mega viel Bock gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten.
Ja. Man hat so das Gefühl, das ist halt so, meine ich gar nicht so werdend, aber das Modernste, das Unbefangenste, das Frischeste, das Offenste, so, ne? Ich meine, Mark Forster hat natürlich seinen Stil, da wäre ich, glaube ich, hingegangen, weil es musikalisch, der hat ja auch Erfahrungen ein bisschen so in die Hip-Hop-Richtung rein. Yvonne passt wahrscheinlich sehr zu dir, weil du bist ein unglaublich technisch starker Sänger und die hat den ganzen Quatsch ja auch, also Quatsch positiv, ne? Würde ich niemals können, würde ich nicht mal zugelassen werden, würde ich nicht mal drüber nachdenken, mich dazu bewerben, sowas zu studieren. Aber die hat das ja wirklich komplett gelernt, ne? Mhm. Also da ist Know-how natürlich ohne Ende da.
Ja. Was, die hat studiert? Gesang oder was?
Die hat Jazz studiert und Gesang, glaube ich.
Ja. Man kann Jazz studieren?
Ja.
Das ist ja verrückt. Ich bin überhaupt nicht in dieser...
Das ist ja cool. Das ist doch gut.
Ja, ich hatte ja voll keine Ahnung.
Ja, also glaube ich,
es ist mega interessant, also red ich gern weiter.
Ich war ja zugucken mit meiner Familie bei einer Blind Auditions Aufzeichnung und fand das super entertaining und spannend, sich das alles mal anzugucken. Und ich habe mich in Samu Haber verliebt, der dort einfach sitzt mit seiner Jeans und seinem rosa Pullover. Ja. Und wenn ich nicht so einen wundervollen, süßen Knuddelpapa hätte, dann hätte ich mir Samu als Papa gewünscht, weil der so eine liebevolle Ausstrahlung hat, das ist unglaublich.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein super netter Typ, muss man sagen. Also ich kann jetzt, ich hatte null schlechte Erfahrungen mit irgendwelchen Coaches. Also alle waren nicht irgendwie abgehoben oder arrogant oder so. Alle ausnahmslos waren super lieb.
Du hast auch The Boss House nicht kennengelernt.
Die haben,
die, das sind wirklich die einzigen, wo ich mir vorstellen kann, die sind vielleicht ein bisschen abgehoben. Aber selbst die sind ja mega nett. Da ist ja, also man weiß ja.
Weiß ich nicht genau. Die haben auch The Voice Kids gemacht. Und ich glaube, da kannst du nur ein bisschen wirklich sensiblere Menschen nehmen. Also glaube ich, die waren bei The Voice Kids, wenn ich mich nicht irre.
Ich habe gehört, es gab mal so einen Doppelstuhl mit einer Mutter und einer Tochter, die anscheinend komplett neben der Spur waren, wo sich wirklich Leute massiv drüber beschwert haben.
Ein Doppelstuhl?
Mhm. Heidi Klum war da?
Nee. Nein. Nee.
Mir fällt gerade keiner ein.
Eine Sängerin mit ihrer Tochter zusammen.
Die zusammen als Jury dort
genau,
bei The Voice waren.
Genau, also ich habe die Staffel nicht geschaut.
Sag mal einen Namen.
Ich will nicht verklagt werden.
Ja, nee, wir verklagen jetzt ja auch gar niemanden. Wir recherchieren nicht. Wir sowieso nicht.
Nee, okay, kann man rausfinden, wenn man das googelt.
Anwälte sind auch teuer, von daher machen wir weiter.
Yvonne hat sich umgedreht. Wie geht's dann weiter? Wie erfährt man, okay, Battles, wie viele Tage sind bis dahin? Wann erfährt man seinen Partner und den Song? Wir haben ja, findest du ja online jetzt, kannst du die ganzen Folgen angucken. Da findest du auch die Vorberichte, wie du da bei den Proben mit gewesen bist, auf dem Boot. Wie lang gehen die Proben? Erzähl mal von dieser Phase von, okay, ich bin jetzt in Team Yvonne, gehe danach schön nach Hause pennen und krieg dann eine E-Mail, wie es weitergeht oder was passiert dann?
Genau. Also Blind Auditions sind vorbei, geht man erstmal wieder nach Hause und man hat halt von Anfang an schon ungefähr die Zeiten mitbekommen, wie das dann weiterhin gedreht wird. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, in welcher Zeitspanne das war. Ich war auf jeden Fall für die Battles dann ein paar Tage da. Also bin immer von nach Hause zum Adlershof, wo das Studio ist, wo es gedreht wird, immer hin und her gepilgert. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Was soll ich sagen?
Die Zeit von Blind Audition zu Battles, ist da eine Woche dazwischen? Sind es zwei Wochen? Sind da vier Tage dazwischen, weil die das Studio gerade einmal so ready haben? Oder?
Nee, das vergeht ein bisschen Zeit. Ist natürlich auch, muss natürlich auch viel Arbeit gemacht werden in der Zwischenzeit. Also man bekommt dann, ich habe den Song ja nicht mitgeteilt bekommen. Ich habe den ja dann später erst vor der Kamera mitgeteilt bekommen als Anima.
Die waren bei dir zu Hause drehen.
Genau.
Wie ist denn das? Kriegst du da, sagen die dann, hallo, wir sind's von The Voice, wir würden gern bei dir drehen.
Ja, quasi.
Von wo?
Von The Voice.
Ach so. Ja, genau, die haben mich gefragt, ob ich cool damit wäre, ob es für mich okay wäre, wenn die vorbeikommen und mich dann überraschen da mit dem Song oder ob sie es lieber anders drehen sollten, wenn ich da nicht irgendwie mal zu Hause zeigen will. Ich habe gesagt, nee, das ist cool, könnt ihr gerne vorbeikommen, es wäre dann und dann. Und dann sind die vorbeigekommen und dann hat mich meine Battle-Partnerin da überrascht. Und dann haben wir da beide zusammen das erste Mal den Song vorgelegt bekommen.
Ah, das ist also nicht gefaked, sondern das ist wirklich, der erfahrt das dann dort vor Ort.
Genau.
Geil.
Da haben wir den da, wir kannten den beide nicht, haben den dann angehört und sind dann von da aus auch direkt weitergefahren mit der Bahn, mit der Tram und der U-Bahn zu der Location.
Oh, okay.
Genau, wo wir dann auch Yvonne getroffen haben und wo sie uns dann so ein paar, wo wir quasi die erste Probe mit ihr zusammen vor der Kamera hatten.
Und das Kamerateam bei dir, das ist jetzt im Fernsehen vielleicht ein Abschnitt von einer Minute, der da vielleicht so zu sehen ist, von wir gehen rein und kurz quatschen und dann auch schon wieder raus. Wie lange waren die bei dir? Wie lange hat so ein Dreh gedauert?
Gute Frage. Zweieinhalb Stunden.
Also doch, ja.
Ja, und dann, also es war halt der ganze Tag war ein Drehtag. Die sind dann irgendwann vormittags zu mir gekommen, haben das dann ein bisschen gedreht und dann haben die uns ja quasi den ganzen Tag begleitet. Dann auch durch die Tram, durch die U-Bahn sind wir mit denen allen gefahren, bis wir dann da bei der Location waren und da waren dann wieder Kamerateams, wo man dann halt die Probe hatte und noch ein bisschen mit Yvonne dann geplaudert hat, ein paar anderen Talents noch geplaudert hat. Genau.
Ist das irgendwie strange, wenn man dann die ganze Zeit von der Kamera begleitet wird oder blendet man das irgendwann aus oder?
Nee, also strange würde ich jetzt nicht sagen. Man gewöhnt sich dran. So die ersten 5 Minuten denkt man, okay, wie verhalte ich mich jetzt?
Ja, genau, das meine ich.
Aber irgendwann, so im Laufe des Tages, wird es dann normal. Und dann macht man schon automatisch. Dann halt dazu, ne? Ja, man reagiert dann schon automatisch, so dass man es dann irgendwie vor einer Kamera präsentieren kann.
Ja, ja. Du hast ja Fernseherfahrung und du hast Musikvideos schon gemacht und dich selber gefilmt, also so ein bisschen Kameraerfahrung hast du ja auch schon gehabt.
Es war auch bei den Interviews oder so, da sollte man natürlich auch die Fragen immer wieder aufgreifen in der Antwort und das alles.
Damit ihr die Fragen nicht mit reinschneiden müssen.
Genau. Und so. Haben sie sich nicht beschwert, also es hat alles gut geklappt.
Und man sieht dann, wie er in so einem super gemütlichen Ambiente auf diesem angelegten Boot dort chillt mit Yvonne und dann diesen Song durchgeht. Da ist ein Pianist oder Pianistin, weiß ich gerade nicht mehr, aber werde dort nur von einem Klavier begleitet. Wie lange geht denn so eine Session? Ich meine, ihr werdet ja wahrscheinlich nicht 4 Stunden mit Yvonne proben. Ich meine, das sind ja auch andere Talente und die Frau hat ja auch noch ein Leben außerhalb von diesen Drehtagen und so.
Ja.
Wie ist das, so eine Session da? Ist das produktiv oder ist das nur, man singt das mal kurz an, damit ein Bild fürs Fernsehen da ist?
Nee, das ist produktiv. Also natürlich wird es gefilmt, damit man damit der Zuschauer auch den ersten Eindruck hat, wie wir als Talents auf den Song reagieren.
Ultra spannend auch immer.
Voll, voll. Ich find's auch sehr, sehr cool, dass das so gefilmt wird. Aber es ist auf jeden Fall produktiv, weil Yvonne hat ja den Song dann auch ausgesucht und wir verstehen dann halt die Gedankengänge, die sie hatte, als sie den Song für uns ausgewählt hat. Weil sie gibt uns das ja dann weiter und sagt, ja, so und so, es wäre vielleicht cool, wenn ihr das so ein bisschen performt und nicht nur einfach runterrattert. Das hat sie uns dann alles mitgegeben. Wir haben das dann da zum ersten Mal geprobt und mit den Informationen sind wir dann auch nach Hause gegangen und haben uns selbst Gedanken drüber gemacht, um dann bei der nächsten Bandprobe quasi oder beim nächsten Vocal Coaching da schon mehr geben zu können.
Und die nächsten Coachings waren aber dann ohne Yvonne, nehme ich an. Das war dann wahrscheinlich mit Leuten vom Team, die auch dann die Vision hatten, also die wissen, worauf es hinauslaufen soll. Und mit denen arbeitet man dann. Das können ja nicht alle, also Yvonne ist ja nicht 24/7 quasi.
Sie ist jetzt nicht 24/7 dabei, wenn man jetzt so ein normales Vocal Coaching hat, nicht. Sie war beim ersten Vocal Coaching Behind the Scenes auf jeden Fall dabei, um nochmal ihren Senf dazu zu geben und nochmal so ein bisschen Mut zuzusprechen und zu sagen, also bei uns hat sie zumindest gesagt, dass sie es voll geil findet. Genau.
Du hast ziemlich viel Lob bekommen direkt für deine ersten Einsätze dort vor Ort, als du dir den Battlesong, den ich hier stehen habe, irgendwo.
Give me one reason.
Tracy Chapman, genau. Also wenn das wirklich deine erste Auseinandersetzung mit dem Song gewesen ist, dann würde ich sagen, Hut ab, das war schon, das war wirklich cool.
So. Dankeschön.
Sie hat ja ein paar Probleme gehabt, reinzukommen. Ihr seid ja dann, so war es zumindest dargestellt im Fernsehen, dann auch nochmal nach diesem Vocal Coaching zu zweit noch irgendwie trotzdem mal zusammengeblieben noch und habt weiter noch geprobt. Und
ja.
Wie viele Arbeitsstunden hat man in Vorbereitung auf so ein Battle? Man hat die erste Runde geschafft, Blind Audition, Sivon hat sich umgedreht, geil, okay, wir gehen jetzt zu ihr, ich habe meine Battle-Partnerin, wir kriegen den Song. Wie viele Stunden probt man, ehe man dann bei den Battles auf der Bühne steht? Also über den Daumen gepeilt.
Ja. Also es ist natürlich ganz individuell, wie viel man dann auch noch alleine probt oder mit dem anderen Talent so abseits des Studios. Das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also man probt auf jeden Fall schon sehr ausgiebig.
Das geht auch voll heftig auf die Stimme, oder nicht? Hast du da irgendwie Probleme, dass man, weil normalerweise probt man ja nicht, also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ob du jeden Tag singst, wirklich Ewigkeiten lang. Aber diese Proben gehen wahrscheinlich sehr lang und sind sehr intensiv. Ich kann mir vorstellen, dass das schon hart auf die Stimme geht, oder?
Gut, als ich jetzt zum Beispiel nur zusammen im Hotelzimmer mit ihr geprobt habe, haben wir den Song vielleicht 3-mal gesungen. Dann war auch cool. Und das hatten wir, also 2-mal so eine Probe hatten wir gemacht. Das war dann für uns völlig ausreichend. Und dann hatten wir halt noch die Bandproben, die wir gemacht haben, wo es auch also super entspannt war. Das hat auf Anhieb alles super gut funktioniert. Deshalb hatten wir da tatsächlich auch gar nicht mal so viele Stunden reingesteckt. Das hat auf Anhieb alles gut funktioniert.
Ja, okay, das ist ja Bestfall, ne?
Ja, ja.
Sehr gut. Und bekommt man da irgendwie von der Produktion finanzielle Unterstützung für eventuell für Proben, für Reisen, für Unterkünfte oder für Arbeitsbefreiungen oder so? Oder geht das jetzt in Sachen rein, über die du vielleicht nicht reden darfst?
Ja, ich glaube, das können wir raus, besser die Frage.
Wir beantworten sie einfach nicht. Ist ganz normal. Das ist eine große Produktion. Wir mussten auch, können wir ja auch so offen sagen, wir mussten die Fragen vorher einschicken, es musste genehmigt werden. Was ganz normal ist, wo jetzt wahrscheinlich viele sagen, oh, wow, das ist ja hier gibt's irgendwie kriminelle Geheimnisse. Das ist einfach ganz normal bei so großen Produktionen, dass die Leute da sicher gehen wollen, dass halt kein Quatsch oder kein Interna rausgegeben werden. Ja. Und das respektieren wir natürlich an dieser Stelle.
Okay, sehe ich mich auch so.
Ehrlich gesagt, ich muss auch dazu sagen, da ich ja in Berlin wohne und jetzt auch nicht irgendwie ins Hotel musste oder so, hatte ich ja keine Kosten.
Und du kannst es uns ja einfach off the record erzählen nachher. Ist ja kein Problem.
Ja, nochmal einsprechen. Nein, das war ein Scherz, noch nicht. Mein Wasser ist leer.
Und dann hast du vor den Battles in irgendeinem Interview noch gesagt, nur 9 Talente kommen weiter, aus Team Yvonne jetzt natürlich. Mhm. Und ich werde eins davon sein. Junge, hast du Eier. Das kann einem ja auch mies auf die Füße fallen, ne? Ja, also wenn man sowas sagt. Aber woher kommt dieses Selbstbewusstsein? Hast du dich mit dem Song dann offenbar deutlich wohler gefühlt oder mit auch mit der Partnerin zusammen in der Konstellation?
Ja, ja. Natürlich war es im Interview auch so, dass mir so dem Song geschuldet so ein bisschen diese Macho-Charakteristik zugeschoben wurde. Was ja auch bei der Probe da schon ein bisschen klar wurde, so entspannt und locker und aber trotzdem zielsicher, sag ich mal. Ja, und ich hab halt so ein paar Sprüche gebracht, wo ich halt sage, dass ich gern weiterkommen würde.
Ja. Ja. Hat ja geklappt auch, ne? Kann man ja sagen. Ja. Bist ja in die nächste Runde eingezogen und das sind dann die Teamfights. Genau. Und je nachdem, die sind, wenn diese Folge jetzt hier raus ist, sehr wahrscheinlich schon ausgestrahlt oder werden jetzt zeitnah ausgestrahlt. Ja. Und auch da darfst du noch nicht sagen, wie das geklappt hat. Das heißt, das wissen wir auch tatsächlich nicht. Und ich freue mich auch, mich da im Fernsehen überraschen zu lassen und freue mich sehr.
Da wurde doch schon ein Teil ausgestrahlt,
oder? Freue mich sehr, das zu gucken. Das geht jetzt, glaube ich, gerade los. Aber das sind ja auch verschiedene Sendungen, über die das dann irgendwie gestretched wird. Das
heißt, wir wissen jetzt. Solche Fights habe ich schon in der letzten Folge gesehen, glaube ich. Ne?
Naja, das war diese Woche die erste Folge von 3.
Von 3, okay.
Ja. Genau, wir wissen ja jetzt nur noch nicht, ob du weiterkommst oder nicht, aber toi 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 auf jeden Fall, auch wenn es den Zurückdrücken natürlich nichts mehr bringt. Ich habe noch eine Frage. Du bist ja ein unfassbar talentierter Sänger. Du singst besser als ich. Ich sag's, wie es ist, du singst besser als ich. Und hast früh gelernt, singst anspruchsvolle Songs, hast Erfahrung vor vielen Leuten gesungen. Und dann gibt's ja ganz oft neben Stimmfarbe und so vielen Sachen, die man lernen kann oder Gefühle vermitteln, was man vielleicht auch intuitiv ein bisschen braucht, gibt's ja immer so kleine Highlights, die man setzen kann gesanglich, ne, wo zu viele dann schnell nervig sind, aber wenn du die detailliert punktuell einsetzt, dann sind das die irgendwie so die Magie ausmachen können bei Songs. Kannst du deine Stimme irgendwie abbrechen lassen, du kannst so Vibrato einbauen, dass das so ein bisschen wackelt. Mhm. Du kannst irgendwelche Schlenker mit einbauen. Inwiefern, als jemand, der das gelernt hat, du kannst ja das Handwerk Gesang, inwiefern kommen solche Sachen auf eine Bühne spontan und inwiefern ist das vorher zurechtgelegt und erprobt?
Ja, ich sag jetzt mal, wenn ich so auftrete und vorher einfach mit meiner Band geprobt habe und meine eigenen Songs und ein paar Cover quasi performe, mache ich das normalerweise sehr spontan. Hier bei The Voice war es, dadurch, dass wir viele Vocal-Coachings hatten, alles ein bisschen geplant, schon eher.
Und ihr müsst ja auch zusammen, da kann ja jetzt nicht jeder auf einmal seins machen.
Genau. Ja. Wir hatten uns da vorher schon zu zweit Gedanken gemacht, wie können wir den Song ein bisschen ausschmücken, damit es nochmal ein bisschen besonderer wird, damit es zu unserer Version wird. Und nicht einfach quasi der Originalsong einmal runtergerattert ist. Und da haben wir uns da so ein bisschen abgestimmt, wie wir das am besten machen. Und das hat sehr gut funktioniert.
Das war unfassbar geil. Und ihr seid auch das letzte Battle dieser Sendung gewesen.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass das immer Zufall ist, in welcher Reihenfolge wir was sehen. Ich meine, manchmal hast du im Backstage die Kommentare, oh ja, in unserem Team sind jetzt noch so und so viele Plätze frei, es wird immer enger so. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie eigentlich bei jeder Sendung mit einem Banger einsteigen und auch mit einem Banger rausgehen. Und ihr seid, mag Zufall sein, ich glaube nicht dran, aber ihr seid in diesem Fall der Banger gewesen, mit dem die Sendung endet. Und das ist, glaube ich, schon, allein das ist ein geiles Kompliment.
Voll. Voll. Tatsächlich hat mir Yvonne das auch noch gesagt in der Sprachnachricht. Sie war so, ja, ihr kamt ja ganz am Ende, was ja immer ein gutes Zeichen ist, weil das heißt immer, es ist eins der geilsten Battles.
Klar, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen rausgehen und sagen, boah, wie geil, ich freue mich aufs Nächste, ich kann es gar nicht abwarten.
Genau.
Ja. Dann brechen wir an der Stelle die diesjährige The Voice Staffel ab, weil wir uns überraschen lassen, was passiert. Vielleicht sprechen wir uns irgendwann nochmal wieder, vielleicht kommst du nochmal her und wir können darüber quatschen.
Voll gerne.
Wir kommen zum Fazit. Welcher Coach riecht am besten?
Ich habe mal so ein kleines Video dazu gemacht. Ich habe tatsächlich, bin denen jetzt nicht an den Hals gegangen.
Das wäre mega special interest. Mega special interest.
Sorry, da darf ich kurz...
Entschuldigung, Yvonne.
Mit so einer Zustimmung. Yvonne.
Gut, weiter bitte, weiter.
Ich weiß tatsächlich nicht, wie die riechen, aber ich habe mal so ein Video dazu gemacht, wo ich meine Spekulationen abgegeben habe. Ich denke, Mark Forster riecht so ein bisschen nach diesem Nivea 3-in-1
Duschshampoo. Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, der riecht nach Armani Black Coat oder so.
Krass, dass du sowas enttäuscht.
Ja.
Nee, ich glaube tatsächlich, dass Mark Forster ein sehr gut riechender Mann ist. Ich glaube, der hat...
Ja, riecht ja auch gut, hätte ich noch nicht gedacht.
Nee, ich glaube, der hat auch ein bisschen Ahnung vom Parfum. Das ist natürlich wegen seinem Image ein bisschen überspitzt dargestellt. aber irgendwie von Yvonne, keine Ahnung, erwarte ich tatsächlich, dass sie so nach Mandelmilch riecht. Ich weiß nicht, ich finde, das passt einfach.
Und jeder hat die Erwartungshaltung
an Yvonne. Nicht Mandelmilch, so Mandel... Mandelmilch.
Mandelöl?
Ja, so, weißt du, Mandel. So für... Was es so als Shampoo gibt, Mandel, Honig.
So Kokosgedöns noch ein bisschen Kokos hinterher vielleicht, ja.
Ja, so der bedenke ich mir, ja. Kokos, die riecht auch ein bisschen nach Kokos. Ja. Also so eine Yvonne würde man sich gerne aufs Brot schmieren, so mäßig.
Ich schmier mir keinen Kokos aufs Brot, aber.
Ich mag Kokos generell nicht, aber ja, Mandel gehe ich mit.
Ja. So Mandel, Honig, Kokos. Kamerad, glaube ich, immer noch Axt Alaska. Ich glaube, das passt. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das
da haben wir letztens auch was drüber unterhalten, ne? Ja. Über Axt.
Ich habe gesagt, ich hab einen neuen Arbeitskollegen jetzt, ein paar Jahre jünger ist als ich, und ich habe mit den Axtdeos das letzte Mal in Schulumkleiden zu tun gehabt und er kam in unser Büro und hat sich dort umgezogen und dann auch so Axtdeo benutzt und bei mir haben direkt Schamhaare wieder angefangen zu wachsen, weil das bei mir so diese Erinnerung an diese Zeit damals so wieder hervorgehoben hat. Aber ja, Kamerad, kann gut sein. Und Alaska auch fresher Dude, ja, warum nicht?
Ja, voll.
Und Samu, ein bisschen so nach Holzfäller bestimmt, oder?
Ich glaube Old Spice.
Ja. Das hab ich heute drauf.
Oh, du riechst wie?
Echt?
Du riechst wie Samu.
Drauf. Aber nur unter der Achsel.
Nee, dann kommt auch nicht an.
Nee, jo, irgendwas anderes. Weiß nicht, wollten gerade einander riechen, aber haben es nicht durchgezogen. welcher Coach hat den festesten Händedruck?
Und wollen wir vorher mal raten?
Ja, rate
mal. Man denkt wahrscheinlich Samu, aber ich glaube, der hat so eine emotionale Art, dass der da gar nicht drückt. Mark Foster glaube ich auch nicht. Ich glaube, der ist so eher lässig. Da gibt er eher Fistbump irgendwie, als dass er dir die Hand schüttelt. Ich glaube tatsächlich eher Kamerad. Aber jetzt nicht auf so ekelhaft doll drücken, sondern einfach so, er ist so ein bisschen, ja, doch so ein Dominanzding und so. Und er ist der Neueste in der Gruppe. Ich glaube, da gibt einfach noch ein bisschen mehr Impuls als bei den anderen.
Ich glaube, es ist Yvonne. Die erwartet man nicht, aber ich glaube, weil die so klein und zierlich ist, muss sie sich immer durchsetzen in ihrem Leben überall. Und die hat einen festen Händedruck.
Das kann sein. Dass man dann auch mal so leise aussagt, wenn die einem die Hand gibt. Au. Ja.
Hast du jemand mal die Hand gegeben?
Nee, wir haben uns tatsächlich, also nur umarmt, die Coaches und die
Tennis. Komisch, dass das vor dem Handdruck kommt.
Das sind Musiker.
Ja, stimmt.
Schaust du dir deine Auftritte nochmal kritisch an, um daraus zu lernen? Weil du möchtest dich ja auch verbessern, dass du dann gucken kannst, okay, der Ton oder die und die Performance in dem Moment, die Bewegung und so. Schaust du dir sowas an oder fremdelst du sehr damit und sagst, ey, ich hab da schon so ungefähr ein Gefühl und ich lerne genug daraus?
Ich schaue es mir auf jeden Fall nochmal an, aber ich muss dazu sagen, ich weiß, bevor ich es mir anschaue, was gut gelaufen ist und was nicht. Also ich habe es im Kopf, wenn ich es mir anschaue, ist es quasi nur nochmal so eine kleine Bestätigung. Und ich weiß schon nach dem Auftritt, wo ich mich das nächste Mal anders drauf vorbereite oder was ich ändern würde.
Okay. Und hat hier The Voice jetzt nach dem Stand, den wir wissen, einen Mehrwert geliefert, sei es jetzt durch Streams, durch Follower, Followerinnen oder kannst du das nicht sagen oder?
Also allein von den Erfahrungen her war es auf jeden Fall sehr gut nochmal. Mir macht es auch sehr viel Spaß tatsächlich, so als ja bei so einer Fernsehproduktion dabei zu sein, aktiv und sowas zu machen. Es hat auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Auftrieb gegeben auf meinen Social-Media-Kanälen, weil ich habe ja dann später auch noch so ein kleines TikTok gemacht mit Kamera zusammen, was auch nochmal ganz gut gegangen ist. Also es bringt auf jeden Fall schon was. Es ist natürlich auch immer sowas, was man sagen kann, dass man bei der bei The Voice of Germany dabei ist, weckt natürlich auch immer Interesse bei Leuten. Ja.
Und du hast auch in irgendeinem Interview dort vor Ort gesagt, du möchtest sehr gerne irgendwann mal als Coach dort sitzen. Ja. Verstehe ich total die Faszination. Hätte ich auch Bock drauf. Ich würde natürlich die Rolle von Sido einnehmen, die er damals hatte. So dieses Hip-Hop kann ich und ansonsten ein bisschen quatschen, aber jetzt Vocal-Training wird der Sido wahrscheinlich nicht geben. Wenn du dort sitzen würdest, was wäre dein USP? Was wäre das, wo du denkst, ey, damit könnte ich glänzen, das wäre meins, damit könnte ich mich vielleicht von anderen Coaches, egal wer da sitzt, jetzt ein bisschen abgrenzen?
Ich gehe jetzt tatsächlich ab nächsten Jahr in eine komplett andere Richtung musikalisch und glaube, dass ich vor allem für die Talents, die in die Richtung gehen oder zumindest so ansatzweise in die Richtung gehe, wahrscheinlich eine sehr gute Wahl wäre, weil ich da mich sehr gut mit auskenne.
Das ist die perfekte Brücke. Wir kommen langsam nämlich zum Ende. mit großen Schritten tatsächlich. Und ich möchte gern noch ein bisschen auf die Zukunft gucken. Wir haben jetzt ganz viel über deine Vergangenheit geredet und du hast ja mittlerweile auch schon öffentlich angeteasert, dass du in eine neue Richtung gehen möchtest, dich neu erfinden möchtest. Was kannst, möchtest und darfst du davon erzählen?
Ja, also so ein bisschen kann ich erzählen.
Ja, gerne.
Ja, ich werde auf jeden Fall, also nächstes Jahr wird viel passieren. Es werden neue Songs kommen. Und ich kann schwierig sagen, in welche Richtung das geht, weil es das, was ich mache, gerade so auf dem deutschen Markt nicht gibt. Okay. Also es gab es mal, ansatzweise.
Synthesizer.
Nicht mal 12-Ton-Musik. Vielleicht, wahrscheinlich kennt ihr Roger Cicero, oder?
Ja.
Ja. Und ich mache jetzt quasi das, aber so auf neu und mit mehr so einem Jason William Touch einfach.
Ich glaube, das könnte dir richtig gut stehen. Ja, also ich habe natürlich jetzt nichts gehört und so und ist jetzt auch nicht mein primäres Genre, aber dieser Typ ist mir mehrfach mit seiner Musik positiv aufgefallen, weil es so stilvoll irgendwie. Mhm.
So. Also könnt ihr sehr gespannt sein.
Auf ich bin jetzt schon gespannt. Gib mir was.
kannst du schon sagen, wie viele Songs oder was du so grob vorhast? Oder ist irgendwie ein Album in Planung? Oder sind Sachen in Planung, über die du noch nicht reden möchtest? Vielleicht auch, kannst du ja auch für Leute ein bisschen heiß machen?
Es ist auf jeden Fall, also es ist kein Album, aber es ist auch nicht nur ein Song.
Okay, und es ist auch nicht nur ein Projekt, sondern es ist so der Jason William, der du jetzt bist, die Richtung, die jetzt vorgeht, auch wenn die sich natürlich irgendwann wieder ändern kann. Aber das wird jetzt dein Ding.
Genau, das ist der Start von was ganz Großem.
Geil. Und machst aber du dann?
Ich bin so heiß, Mann.
kannst du ganz grob zusammenfassen, wie viel Zeit, wenn du sagst, auch nächstes Jahr kommen viele Projekte? Wie viel Zeit investierst du denn so in deine Musik? Ich meine, man darf sich natürlich auch nicht übernehmen. Wir haben schon drüber gesprochen, was Musikvideos, was Studio-Sessions für Zeit schlucken. Es ist ja nicht nur Zeit, es ist ja auch vom Kopf her. Du schneidest ja, ich glaube, OG Kimo hat das mal gesagt, du schneidest irgendwie mit jedem Song, schneidest du dir ein bisschen Fleisch raus und gibst es den Leuten, weil du verarbeitest ja immer echte Sachen. Du bringst dich emotional in Zustände, wo du sagst, ich lass das jetzt einfach mal raus. Man braucht ja auch Zeit für sich, du hast auch ein Privatleben, du bist ja jetzt nicht nur der Musiker Jason William. Wie viel Zeit in der Woche pro Tag, kann man das überhaupt irgendwie sagen, verwendest du, um zu sagen, ich bringe meine persönlichen musikalischen Projekte voran?
Es sind viele Stunden. Also es ist sehr wochenabhängig, sage ich mal, wie viel Zeit ich da rein investiere. Aber ich würde sagen, mindestens 25% meiner Zeit, die ich habe, stecke ich da auf jeden Fall rein, mindestens. Es gibt auch Wochen, wo ich so 60% reinstecke, weil ich da einfach noch weiterkommen würde. Und es ist ja nicht nur, also es ist natürlich, man hat mal in einer Woche 3 Sessions, wo man dann halt versucht, die Songs weiterzuschreiben. Und das ist, es nagt halt immer an einem, weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, immer wenn man einen Song schreibt, verarbeitet man ja eine Situation oder einfach ein Thema, was einen beschäftigt. Und alle meine Songs, die nächstes Jahr rauskommen, sind wirklich Themen, die mich sehr beschäftigt haben, mit denen ich durch das Schreiben des Songs auch so ein bisschen abschließen konnte. Beziehungsweise, wenn es jetzt eher ein glücklicher Song ist, dass auch die Situation, auf die der Song beruht, auch feiern konnte. Das ist super anstrengend und gleichzeitig super schön. Und ja, ich sehe das eigentlich auch da nicht so krass als Arbeit, so als richtig Zeit investieren, weil es ja einfach.
Ansonsten könnte man so ein Pensum, glaube ich, auch nicht abspulen.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, weil da weißt du genau, dass du die richtige Arbeit hast. Du hast immer die richtige Arbeit, wenn es sich in der Arbeit anfühlt.
Das ist echt perfekt.
Stimmt, ja.
Was macht am meisten Spaß? Was macht am wenigsten Spaß an dem ganzen Hustle?
Ja, am meisten Spaß macht neue Songs schreiben und auf der Bühne stehen. Also so der aktive, praktizierende Teil, sage ich mal, von dem Job. Und am wenigsten Spaß macht mir so Content-Pläne und sowas schreiben. Das macht super wenig Spaß. Den Content aufzunehmen und so ist auch wieder cool. Da fühlt sich's aber wie Arbeit an. Ist aber auch cool, wenn man da in so einen Flow reinkommt und die ganzen Sachen dann quasi einstellt, wann und wann die rauskommen sollen und so. Das ist wieder cool. Aber so Content-Pläne und so dieser ganze organisatorische Kram macht mir nicht so viel Spaß.
Also Social Media mäßig wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ja, ich bin halt kein Influencer, ich bin ja Musiker.
Eben, aber das gehört ja immer mal irgendwie mit dazu, leider Gottes.
Ja, es gehört mit dazu und man muss sich damit anfreunden und das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit wieder gemacht. Ich habe sehr lange quasi eine Pause gemacht von Social Media und jetzt seit kurz vor The Voice wieder angefangen, wo ich dann auch versuche, jeden Tag in irgendeiner Form was zu posten. Das lässt sich tatsächlich auch ganz gut sehen aktuell.
Also nimmst du dir auch diese Pausen, um so ein bisschen Work-Life-Balance-mäßig aufzupassen, dass ja gesundheitlich alles cool bleibt?
Voll. Ich weiß jetzt auch, dass nächstes Jahr ein sehr strammes Jahr wird, weil ich sehr, sehr viel vorhabe. Was ich an Musik raushaue, da gibt's eigentlich keine Pause. Und ich denke auch, dass ich, also es gibt zwei Outcomes, was ich nach diesem Projekt, was ich nächstes Jahr raushaue, mache. Entweder nehme ich mir erstmal 3 Monate Urlaub oder ich mache direkt weiter, weil es mir so viel Bock macht und ich noch keinen Urlaub brauche.
Jason, wenn du nicht Musik machen würdest und es nicht dein Traum wäre, Musiker zu werden,
ja,
als was würdest du arbeiten? Was würdest du machen?
Das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wäre ich dann wahrscheinlich auch Autoverkäufer geworden wie mein Dad. Aber es ist leider nicht meine Leidenschaft. Ich würde eher, glaube ich, damit anfangen und mich so auf Oldtimer spezialisieren. Weil ich das geil finde.
Schließt sich der Kreis zu Karl Lagerfeld.
Ja,
zu dem stimmt. Zitat aus Folge 1. Wenn du gut auf deinen Körper aufpasst, hast du Vintage-Modell.
So, kann ich sagen, der lebt doch gar nicht.
Ist auch schon 2 Wochen her.
Ich spann mir jetzt für den Bogen. Der verkauft keine Autos.
Wir sind am Ende angekommen. Hast du irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Gibt es, also bitte mach ganz kurz Werbung für deine Kanäle, sag das nochmal. Gibt es irgendwas, was du persönlich an Message nach rausgeben möchtest, was jetzt aber auch nicht zwingend notwendig ist, wenn du jetzt ad hoc nichts parat hast, weil du hast uns so viel erzählt, du hast uns exklusive Einblicke gegeben, die jetzt noch nicht irgendwie in der Öffentlichkeit publik gewesen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? The stage is yours. Du kannst gerne richtig dreckig jetzt Werbung machen und sagen, guckt euch das und das an. Sehr gerne nutzt diese Plattform.
Ich würde mich nochmal gerne einmal sehr herzlich bei euch beiden bedanken.
Ja, wir danken dir. Also jetzt
super viel Spaß gemacht.
Ja, das freut uns, danke.
Uns auch, denke ich.
Es war super, super spannend. Ja. Ich muss seit einer Stunde pinkeln und mir platzt die Blase. Aber ich sitz hier mit riesiger Freude. Wir haben mit riesigen Freunden so groß. Tom ist schon sehr, sehr groß. Ich habe unfassbar viel gelernt. Das ist für mich wie ein Kind auf dem Spielplatz, das hier die ganze Zeit sitzt und
so. Das ist voll gute Beschreibung.
Ja, so fühle ich mich. Und wir teilen ja die gleiche Leidenschaft und deswegen träume ich da mit dir und gehe da so voll mit und bin dir sehr, sehr dankbar, dass du dich so geöffnet hast. Also jetzt sag gerne nochmal deine letzten Worte. Was möchtest du gerne noch loswerden?
Genau, also an alle, die jetzt noch zuhören, mein Name ist Jason William. Ihr findet mich auf allen Social Media Plattformen unter @JasonWilliamMusic. Und ihr könnt mir sehr, sehr gerne folgen. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und nächstes Jahr kommt ein ganz, ganz großes Projekt. Und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ihr mir folgt. Also solltet ihr das tun. Wenn nicht, habt ihr Pech.
Lena Meyer-Landroth hat ja 2020 eine, Zitat, krasse Stimme attestiert. Wie war es jetzt für dich, in einem Podcast mit 2 anderen krassen Stimmen zu sein?
Geil. Schon wieder Imposter-Syndrom heute.
Geil. Nee, mach weiter, du bist wirklich, nur weil wir jetzt, ich meine, bleib dran, Jason, bleib dran. Nee, vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Faxis, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt auch ein bisschen Spaß gehabt, so wie das für uns der Fall gewesen ist. Und dann hören wir uns in 2 Wochen in aller Frische wieder und wünschen dir, Jason, nur das Beste von Herzen, alles Gute. Wir sehen uns immer, oder man sieht sich immer 2-mal im Leben und ich freue mich jetzt schon riesig drauf.
Dankeschön, ebenso.
Danke.
Küsschen.
Ah ja, Tom, sein Witz, Tom hat noch Witz.
Du hast noch was vergessen. Alter, ich bin sowas in so ein Stapler.
Die Leute haben schon vor 2 Wochen drauf gewartet. Bitte, Tom, mach die Tür zu.
Leute, meine Oma hört etwas schlecht. Aber wenn die Blase drückt, ist sie immer noch flott auf den Beinen. Im Altenheim nennt man sie die Inkontinentalrakete. Hey, Jason, vielen Dank. Richard, vielen Dank. Ich habe euch lieb. Ich habe euch alle lieb. Vielen Dank. Und tschüss.
Liebe. Tschüss.